Gut, so, meins läuft.
Wiesbaden auch.
Oh, hui. Dann fangen
Sehr gut.
an. Okay.
Lass laufen. Das nehmen wir mit. Wir
Ja,
lassen jetzt auch
genau.
die Mainzer-Witze einfach weg.
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zurück. Folge 99 des Gadgetfunk. Und was ich mich hier gerade frage, ist, warum liegt hier überall Stroh hier herum? Ah, nein, es ist ein Strohwitwer.
Oh.
Heiko.
Oh. Eben hast du mir Angst gemacht. Erstmal schönen guten Abend, Carsten. Petz doch nicht, dass ich Strohwitwer bin für die nächsten 3 Wochen, ja. Ich meine
Sagt der
ganzen.
Mann, der seine Hotelzimmernummer. Ach nee, das war der andere.
Nee, es war mein Zimmernummer auf Facebook. War nicht Lukas. Aber als du mit dem Stroh angefangen hast, dachte ich erst, ich habe doch gar noch Carsten noch gar nicht erzählt, dass der Lifehack des Tages für mich ist, nicht mehr hinter oder neben einem Mähdrescher zu laufen, wenn er gerade drischt und das Zeug durch die Gegend bläst.
Hört sich nach einer guten Idee an.
Ja, denn nach dem Walk of Shame da hatte ich nämlich auch überall Stroh. Und ich tat schon mal, ich habe sie noch gar nicht erzählt, verdammte Hacke. Ja, so ist das an jeden verdammten Dienstagabend, ne? Wenn wir nicht gerade Mittwochs aufnehmen, ist heute wieder einer
Dann ist
dieser
es
verdammten
wieder.
Dienstage. Ja,
Und
schön.
unsere Hörerschaft hat jetzt schon eine gute Vorstellung, warum sich der Marian heute entschuldigen musste. Der hat nämlich geahnt, was da kommt.
Warum ist er auch in der Mähdrescher hergelaufen? Hat jetzt die Hosen voller Stroh.
Keine Ahnung, was der heute macht, aber ich habe ihn mal freigegeben.
Das
Der muss
ist
sich auch
sehr.
mal erholen, der Kleine.
Das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung.
Da die jungen Leute, weißt ja, die muss man
Ja.
schonen.
Ja, nicht, dass sie sich gleich wieder verbrennen. Ja, jetzt wo und nicht, dass er, ne? Jetzt wo wieder alles möglich ist, ja, oder auch fast möglich, nicht, dass sie da zu kurz kommen und irgendwas nicht tun, was sie tun
Du
könnten.
wirst du da schon wieder
Nein, ach,
hinterfliegen. Ich
um
habe
Gottes
keine
Willen,
Ahnung,
um Gottes Willen.
was möglich ist. Wir sind noch nicht in England hier.
Da ist seit heute wieder alles möglich, oder seit gestern? Seit gestern, ne?
Gestern, heute? Wenn ihr das hört, ist es eh mindestens vorgestern.
Genau, also ich glaube,
Ich glaube, die
Chino hat mir
dürfen
vorhin
alles.
gesagt, dass seit heute offiziell irgendwie alles am Start ist.
Aber was halt nicht so laut kommuniziert wird, ist der Passus mit alles auf eigene Gefahr oder auf eigene Verantwortung hin. So, jeder weiß jetzt Bescheid, die nicht geimpft sind, werden einen Grund dafür haben und dann tritt wohl ein, was Drosten einst formulierte, wer sich gegen die Impfung entscheidet sich für die Infektion.
Da gibt es kein Grau, da gibt es nur Schwarz oder Weiß, oder Thorsten, wo er nicht ganz
Da
Unrecht hat.
gibt's, nein, das ist, ich finde den Ausdruck so klar, wie super auch.
Ja.
Also, ne?
Ja, Mr. Söder hat es auch vor ein paar Tagen ziemlich klar auf den Punkt gebracht, dass man natürlich darüber nachdenken müsste, die entstehenden Kosten für Dauertests den Leuten aufzuerlegen, die sich eben nicht impfen lassen möchten. Denn es kann ja nicht sein, dass die Allgemeinheit immer noch dafür zahlt und ein Impfangebot wird gemacht oder ist schon gegeben worden. Und wer es nicht wahrnimmt, muss halt zukünftig selbst zahlen für seine Tests, was
Finde ich jetzt
vollkommen
auch nicht so
okay ist.
abwegig.
Nein, fair enough, fair enough. Ich meine, wenn jemand ein Problem mit der Impfung hat, okay, ist eben seine Entscheidung.
Und
Ah.
die wirklich medizinische Argumente haben, können sich das bestimmt
Das
erstatten
ist,
lassen von der Kasse.
ich glaube, das sind auch, die sind an einer Hand abzählbar, beziehungsweise ist das noch ein Schmerz, den die Krankenkassen dann gerne auf sich nehmen und sich darum kümmern, dass die auch die richtigen Zertifikate oder die richtigen Belege ihrer Ärzte haben, um da sauber durchzukommen. Aber am Ende vom Tag, wer sich nicht impfen lässt, der muss halt für die Tests zahlen. Punkt. Also sehe ich ähnlich. Aber jetzt, eigentlich wollten wir doch gar nicht da schon wieder pandemisch so abtauchen.
Ich weiß auch nicht, du bist da eingestiegen. Ja,
Entschuldigung.
Von Stroh direkt zur Spritze. Nee, was mir gerade noch in den Sinn kommt, ist, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das mitbekommen oder gehört habe. Theoretisch macht es ja auch als Doppeltgeimpfter Sinn, sich immer noch regelmäßig testen zu lassen, weil du bist zwar selber weitestgehend safe, aber es schützt dich nicht, ansteckend zu sein. Das heißt, selbst wenn du kannst das Virus weitergeben, auch als Doppeltgeimpfter und
ja klar.
Ja, also von daher macht der Test auch bei größeren Veranstaltungen für Geimpfte und Genesene leider auch Sinn.
Zwischendurch mal so einen Test in die Nase hauen ist mit Sicherheit nicht das Verkehrteste, was man aktuell tun kann. Und Christine hat ja heute ihre zweite Impfung bekommen und hat aber gestern Abend angefangen mit Schnupfennase. Und das erste, nachdem sie heimkam,
super Idee.
War dann, ja gut, nach Absprache mit Arzt hat sie heute die zweite Nadel bekommen, das ist okay. Aber das Erste, was wir gestern Abend gemacht haben, war erstmal Frauchen zu testen, ne? Weil ja es wäre Worst Case gewesen, zwischen erster und zweiter Impfung sich zu infizieren. Aber ja,
einen Tag vor der zweiten.
Ja, steckst du halt nicht drin. Also es ist durchaus noch sinnvoll, ab und zu mal zu testen. Wie kam ich denn eigentlich auf das Thema nach dem Strohpieks, Spritzenpieksen auch?
Dein Mähdrescher.
Der Mähdrescher, der Phrasendrescher, der Mähdrescher. Genau. Ich hatte es ja auch so ein bisschen ausgeblendet, beziehungsweise fühlt sich ja vieles jetzt mehr oder weniger wieder nach Alltag an. Mal abgesehen von den immer noch sinnvollen herrschenden Maskenthematiken, wenn man auf andere Leute trifft. Und ich war gestern Nachmittag mit Antonia mal wieder im Freibad gewesen, ich wollte die ganze Zeit schon mal wieder schwimmen gehen, dachte, komm, bevor es jetzt 3 Wochen Kur ist, gehen wir nochmal eine Runde planschen. Ich hatte Urlaub gestern und dann gesagt, getan, ein Ticket gekriegt für 3 Stunden Aufenthalt. Laut Hygienekonzept mit ausgewiesenen Laufwegen in die eine Richtung und in die andere Richtung, schön markiert mit roten und grünen Pfeilen und das Ganze hört aber irgendwie dann von der Sinnhaftigkeit in dem Moment auf, indem du das Becken betrittst oder bespringst oder reinspringst. Denn da interessiert es dann auf einmal niemanden mehr, wie eng da jemand zusammen ist, wie ich sag mal, der Schwimmverkehr sich irgendwo mal aufstaut. Aber es ist wichtig, dass das Becken war quasi aufgeteilt in Einbahnstraßbahnen. Und wenn du in die falsche, aus Unwissenheit die erste Bahn falsch geschwommen bist, ja, und dich gewundert hast, warum dir so viele Leute entgegenkommen, dann kam irgendwann der Bademeister, hat dich gemaßregelt, ja, nach Corona-Regeln und Hygienebestimmungen musst du in diese eine Richtung schwimmen.
Dafür gehe ich ins Schwimmbad.
Genau. Aber du begegnest dir ansonsten und atmest dich ja gegenseitig an, so. Ne?
Ja. Ich habe hier gerade Quarks aufgemacht. Kennst du ja wahrscheinlich vom Bayerischen Rundfunk die Sendung.
Okay.
Die behaupten, eine Ansteckung durch das Badewasser ist sehr unwahrscheinlich. Betreiber von Schwimmbädern müssen eine gute Badewasserqualität garantieren, auch ohne die aktuelle Pandemie.
Ja, also da mache ich mir keine Gedanken jetzt über die Badewasserqualität. Ja. Viel lustiger ist halt, dass die ein riesen Primborium machen mit eingezeichneten Laufwegen und dann quasi zwischen den einzelnen Zeitslots eine halbe Stunde um irgendwas, keine Ahnung, was sie da desinfizieren, aber irgendwas werden sie desinfizieren, großflächig. Ja. Also es ist ein bisschen hanebüchend, die ganze
Thematik. Verlangen die Impfnachweis, wenn du ins Freibad willst?
Nee, gar nichts. Du musst, okay. musst vorab online buchen und bezahlen, was sehr angenehm ist, denn du hast keine Schlange stehen, sondern hältst du deinen Code da ins Lesegerät und da bei der, also die angegebene Personenzahl muss halt übereinstimmen mit deinem Ticket und mit wie du halt auch reinmarschierst mit der Personenanzahl, aber das interessiert, hat niemand interessiert, ob du genesen, geimpft oder sonst irgendwas bist. Die Personenanzahl ist natürlich, ich glaube, auf ein Drittel runtergefahren, was das Bad normal an Kapazität hat. Das war auch sehr angenehm, muss ich sagen. Du hast ein schönes Plätzchen gefunden und es war nicht so mehr laufen, zwangsläufig. Aber dieser Vielfanz mit den, du darfst nur in die eine Richtung schwimmen, weil du könntest dich ja gegenseitig anatmen, ist was dran, ja, um Gottes Willen. Aber wenn ich, also, ne, wenn ich hier so ein hartes Konzept fahre, dann muss ich es halt auch überall fahren und nicht aus irgendwelchen monetären Gründen dem Kioskbetreiber gegenüber so in der Warteschlange dann alles.
Das wäre meine Frage gewesen, wie sah es denn an der Pommesbude aus?
Ja, was soll ich dir sagen? Also es war eine Mischung aus Leuten, denen es, glaube ich, egal war. Leute mit Maske, Kinder ohne Maske, mal draufgenossen, wie es halt so ist. Also das ist ein Querschnitt, würde ich mal sagen, durch die Verhaltenstypen, die sich so in den letzten 18 Monaten da entwickelt haben, ohne das irgendwie werten zu wollen. Es war hochinteressant. Ja, habe dann auch noch ein nettes Gespräch mit dem ranzigen Bademeister geführt, weil ich einfach mal wissen wollte, wo denn eigentlich die Krux bei der ganzen Geschichte hier liegt und warum ich hier nur in die eine Richtung schwimmen darf. Dann hat er mir das erklärt. Ich habe es halt immer noch nicht verstanden, aber egal. War schön, mal wieder schwimmen gewesen zu sein. Und vor allem, wenn das Schwimmbad so gefühlt so leer ist, ja. Ob das an der, ich sag mal, an der frischen Luft all diese komischen Bestimmungen braucht, keine Ahnung. Und ne, ist halt auf der einen Seite ultra überzogen mit der Anranzerei und auf der anderen Seite kümmert es halt keinen drum, wenn du da in der Schlange stehst und machst, was du willst. Also das fand ich schon ein bisschen schräg. Also entweder ich gehe den Holzweg bis zum Ende oder ich mache es erst gar nicht auf. Aber dieses Halbgeare war irgendwie komisch. Ja. Nichtsdestotrotz, sie machen alle das, was sie irgendwie aufobtruiert kriegen. Ja, einfach schön. Aber war schön, mal wieder im Freibad gewesen zu sein. Punkt. Die Kinder haben es genossen.
Ja.
Ja, ich auch. Und der Bademeister bestimmt auch, als ich in die richtige Richtung geschwommen bin.
Um uns geht es doch schon lange nicht mehr. Wenn, dann geht es um die Kids.
Ja,
das ist wenn richtig. Die einen schönen Tag hatten, dann ist auch dein Zweck erfüllt.
Eben. Mission accomplished. Von daher alles gut. Ne? Und ich habe keinen Sonnenbrand. Ich bin froh.
Ja. Unwetter hattet ihr ja eigentlich auch eher weniger. Ne? Also ich kann ja nur sagen, hier ist überhaupt nichts passiert. Hast du gar nicht mitbekommen, dass an anderen Stellen in Deutschland
die Welt war schon ein bisschen grotesk gewesen. Wann haben wir letzte Woche aufgenommen? Mittwoch, glaube ich. Ne? Ja. Und da war ja schon auch ein wenig, hatte ich schon ein bisschen Angst gehabt, dass unser Campingplatz und die Wohnwegen noch härter wegschwimmen oder überschwemmt werden als gedacht. Und da die ganzen Pegelstände darauf hingedeutet haben. Ich habe mir dann ja Donnerstag auch noch mal freigenommen, bin früher heimgefahren, weil ich dachte, hier geht die Welt auch unter, weil es die ganze Zeit geregnet hat. Aber mit der Ankunft hier in Mainz kam die Sonne raus und das war seitdem Sonnenschein. War ein bisschen surreales Gefühl, wenn dann die Bilder aus Ahrweiler, Bad 9a und da aus NRW, aus Ehrenfeld gesehen hast. Erftstadt war es, glaube ich. Ja, egal, NRW. Sehr, 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 sehr strange. Dieses Eifel-Ding, sie ist ja nur 80 Kilometer Luftlinie entfernt, also gar nicht so weit.
Na eben.
Und hier war jetzt seit Freitag eigentlich Bombenwetter. Also kann man nichts sagen. Und den Campingplatz hat auch nicht so doll erwischt. Da steht nur ein Meter Wasser drauf, aber das ist jetzt auch nicht mehr als in handelsüblichen Winterhochwassern. Also da ist auch nicht mehr passiert als sonst. Und toi, toi, toi. Ja, wenn du dann siehst, was erst in der Eifel und NRW passiert ist und dann aber auch hier rund um den Königssee da in nicht Garmisch, ne? Sag schon, Berchtesgadener Land. Ja, aufpassen, dass ich nicht verwechsel. Ja. Das ist schon krass. Also bin ich froh, dass wir von sowas verschont geblieben sind einfach.
Ja, ich erinnere mich gerade zurück, wir haben ja fast ein bisschen despektierlich rumgefrotzelt, weil als wir aufnahmen, kamen gerade die ersten Bilder des Unwetters mit rein und wir haben das teilweise noch so ein bisschen flapsig kommentiert und Wetterwitze gemacht, weil es natürlich war uns zu dem Zeitpunkt auch nicht bewusst, was da wirklich
im
Gange ist. Also an der Stelle vielleicht ein Sorry, falls das irgendjemand den falschen Hals bekommen haben sollte. Das war zu keinem Zeitpunkt wirklich despektierlich gemeint.
Nein, um Gottes Willen.
Ja,
um Gottes Willen. Das ist tragisch.
War ja zum Glück auch ist, es scheint jetzt vorbei zu sein, weil du von schönem Wetter redest. Das haben die ja jetzt auch. Es bringt ihnen halt bloß nichts im Schlamm.
Nee, das ist ja das Surreal. Das Schlimme ist, der Schlamm trocknet jetzt und wird betonartig hart. Ich kenne es ja nur von den Überflutungen da auf dem Campingplatz. Das ist ja alles nur Mini. Und die Aufräumarbeiten sind ja echt Kindergarten gegen das, was die anderen Kameraden da gerade bewältigen müssen. Aber wenn diese Sprötze da eintrocknet, das ist halt einfach nicht schön. Aber es ist auf der anderen Seite, es ist natürlich tragisch. Ja, die Wetterphänomene in der Art und Weise werden uns noch das ein oder andere Mal begleiten in Zukunft. Oder vielleicht müssen wir uns damit abfinden, dass es jetzt in diese Richtung geht, dass Starkregen einfach ein Phänomen ist, was gehäuft vorkommt. Und somit auch dann die punktuellen Überschwemmungsphänomene. Das ist traurig, aber wahrscheinlich die neue Wahrheit oder die neue Realität. Umso wichtiger ist, dass man es vielleicht auch mal wieder in Linie bringt mit dem Diskurs zum Thema Klimawandel. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit abends mal unsere, möchte ich sagen, Witze, aber auch uns mal gefragt, wo Greta eigentlich ist. Ja, da ist Greta wieder. Und zwar knallhart, und ich glaube, sie hat da ja auch einen ziemlich, ziemlich toughen Kommentar abgelassen vor ein paar Tagen, dass es eben nicht die neue Realität sein darf, oder es immer noch bestrebenswert ist, dagegen anzukämpfen und jeder sein Bestes zu tun. Natürlich ist es sehr idealistisch, aber sie hat schon recht, ja, und ich glaube, was in den letzten Tagen passiert ist, zeigt einfach, sollte auch den Menschen draußen zeigen, die sagen, boah, Klimawandel, ich weiß ja nicht so, und muss ich jetzt vielleicht ein bisschen kürzer treten, und macht es Sinn, noch einen Verbrenner macht vielleicht einen Alternativantrieb Sinn, was auch immer. Das macht schon alles Sinn, denn es wird nicht besser werden in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten. Ja, das wird ja alles noch schlimmer werden. Aber es ist auf der anderen Seite schön zu sehen, weil wir einfach die Mega-Solidarität, die halt instant einfach passiert ist, ja.
Überwiegend, ja.
Also erstmal mit der großen positiven Walze mal als Rosatünchen. Es war schon sehr schön zu sehen, wie schnell da viele Dinge angelaufen sind und wie selbstlos auch viele Dinge passiert sind. Aber dass da natürlich auf der auch wo viel Licht ist, viel Schatten ist, oder einiges an Schatten ist, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und das ist.
Da reden wir auch nicht drüber.
Nein, die Menschen können ekelhaft sein, Punkt. Ja, aber umso schöner ist es zu sehen, dass es gefühlt momentan viel mehr Menschen gibt, die helfen, die selbstlos helfen, die Ehrenämter begleiten. Und ich glaube an die ganzen Ehrenämter, die gerade sehr eingebunden sind, die sollte man einfach nicht vergessen. Feuerwehren von überall, technisches Hilfswerk, Sanitäter, Rotes Kreuz, Malteser, Arbeiter Samariterbund, wie sie alle heißen. Und die Freien, ja, was die da einfach in den letzten Tagen mal schnell für einen Job gemacht haben oder probiert haben zu helfen, das ist einfach mega.
Und ja, aber auch sehr, sehr viele Privatinitiativen, was ich so mitbekommen habe. Ja, Leute, also die privat gesammelt haben, privat versucht haben, runterzufahren, sofern sie durften.
Das ist ja, jetzt sind wir doch bei dem bisschen negativen Einschlag bei der ganzen Geschichte, dass viele privat organisierte Helfer ja gar nicht durchgelassen wurden, egal ob sie schweres Baugerät dabei hatten oder nicht. Da die Gefahr von Plünderungen gegeben war, da es zu einzelnen kleinen Plünderungen kam oder Leute Dinge entwendet haben, ob man da schon von Plünderungen reden kann, ist immer so, ist auch viel, viel Meinungsmache, viel Medienthematik dabei. Nichtsdestotrotz hat es den Effekt gehabt, dass die Polizei vermeintlichen Helfern oder positiv eingestellten Menschen, die helfen wollten, dann den Zugang zum Gebiet verwehrt haben, weil sie einfach nicht separieren konnten und weil es die Meldungen gab, ob das jetzt Falschmeldungen waren, ja oder nein, das ist erstmal egal. Aber Helfer sind davon abgehalten worden zu helfen, weil andere Leute sich vermeintlich irgendwo bereichert haben. Und das ist halt schon sehr, sehr, sehr traurig. Doppelt traurig, denn die zu beklauen, die eh schon fast alles verloren haben, das ist halt echt schräg.
Mhm. Ja. Ja. Zeichen unserer Zeit.
Ja, ansonsten kann...
Eins der
Zeichen. Ja, kann man nur hoffen, dass zukünftig, wenn solche Dinge werden, einfach wieder auftreten, dass Solidarität dann genauso groß geschrieben wird und genauso geregelt wird wie jetzt. Und vor allem nach dieser Pandemiezeit, die jetzt war, und wo ja vermeintlich ja auch ganze Bevölkerungsschichten und Kommunen, möchte ich sagen, gespalten waren, aber doch sich auch abgearbeitet haben an dem Pandemie-Thema, dass das auf einmal alles vergessen ist und die Leute halt nebeneinander stehen und ich sag mal die Scheiße auf dem Klo pumpen zusammen oder den Schlamm rausschaufeln, was auch immer. Ohne zu überlegen, bist du ein Querdenker, bist du ein Realist, bist du ein irgendwas, und dann wird einfach angepackt. Und das ist einfach schön zu sehen, dass halt ganz viel Solidarität
angesprungen ist. Ich glaube, die Querdenker waren auch andernorts beschäftigt. Die mussten sich neue Theorien ausdenken. Die konnten gar nicht helfen.
Meinst du?
Was ich da teilweise schon wieder gelesen habe, reden wir auch nicht drüber.
Nee, Instrumentalisierung von solchen Phänomenen ist natürlich auch nicht schön.
Naja, bis hin zu ganz gefährlich sind auch immer die ja nur nachfragen und die dann so Fragen stellen wie: Damals, als die Flüchtlinge kamen, hatten wir überall große Zelte, wo sind denn die jetzt?
Die großen Zelte oder was?
Ja, für die Menschen, die evakuiert werden mussten.
Boah, ja, I got your point. Warte, ich kübel kurz. Ja.
Drum reden wir nicht drüber. Ja. Dies ist ein lustiger Podcast. Und der soll auch so bleiben.
Ja, so soll er auch bleiben. Nein, vielen Dank an die Ehrenamtlichen und an die Spender. Ja, ich glaube, der eine oder andere, die eine oder andere Feuerwehr und THW-Niederlassung ist mit Spenden geflutet worden. Die sind teilweise gar nicht mehr der Flut Herr geworden, um die dann auch richtig wegzutransportieren. Einfach war cool, schön zu sehen, dass da alle in einem Strang ziehen, und hoffen wir, dass es nicht mehr so oft dazu kommt, dass jetzt auch die Schandmäuler einfach ruhig sind, die da, ja, jetzt kommen ja auch die ersten Fragen auf: Wie konnte das passieren, warum ist die Menschheit nicht vorher gewarnt worden, und die Wetterlage war doch ganz klar gewesen, hätte Fahrradkette,
ja. Ja, wobei der Vorwurf ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also der Vorwarndienst hat anscheinend nicht wirklich gut funktioniert.
Das stand überall, also bei allen Wetterdingsies, die ich gesehen habe, stand überall drin: Unwetterwarnung. Überall war Unwetterwarnung drin.
Ja,
wie die wahrgenommen wird, und ich sag's mal so.
Ja, Unwetter ist ja nicht gleich Unwetter. Du, ich habe hier jede zweite Woche Unwetterwarnung. Das heißt, der Regen wird stärker und vielleicht blitzt's. Das ist das, ja, was meine App mir als Unwetter verkauft.
Ja, aber du kannst halt aber auch, also die haben die Rechenmodelle, die die machen. Also sie haben ja, das ist genau wie mit diesen Hochwasserwellen. Ja, wir sind ja auch davon ausgegangen, dass viel mehr Wasser kommt, als jetzt kam. Wenn du aber dreimal abziehst oder evakuierst und es passiert nichts, da ist beim vierten Mal die Bereitschaft gegen null.
Das ist kein Thema, was wir hier also, lösen werden, ja, aber...
Aber den Vorwurf zu machen, ist nicht gewarnt worden, ist halt auch im Nachhinein natürlich immer schwierig.
Na, das Notwarnsystem funktioniert einfach nicht. Die Sirenen funktionieren nicht.
Ja.
Nina hat nicht wirklich gewarnt. Es gab wohl vom Europäischen Wetteramt Warnungen an die Bundesregierung, die nicht weitergegeben wurde, die in der nächsten Bundespressekonferenz auch ziemlich ratlos und eine ziemlich schlechte Figur gemacht haben. So wie: Da wenden Sie sich bitte ans Gesundheitsamt. Ja, aber wieso? Sie werden doch gewarnt und nicht das Gesundheitsamt. Also
ja. Ja. Hast du nicht Unrecht? Ja.
Große Lernkurve vor uns. Ja, die Sirenen hätten dieses Jahr wieder installiert. Also es war ja letztes Jahr ein Test, der schiefgegangen ist. Dieses Jahr hätte er wiederholt werden müssen. Ist verschoben worden, weil nichts funktioniert. Jetzt ist er für 2022 avisiert.
Ja.
Da haben schon viele Dinge nicht geklappt, die eigentlich für so einen zivilisierten Staat wie Deutschland so ein bisschen ein Nachdenken lassen. Also von oben nach unten, da gibt es durchaus noch Lernkurvenpotenzial.
Das diskutieren wir irgendwann mal hinter verschlossenen Türen weiter aus. Denn Katastrophenschutz ist ja das eine. Und wie die ganzen Dinge da funktionieren, ist dann das andere. Dann hast du Bund und Länder einfach immer das Gap am Ende vom Tag. Aber lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Es ist einfach zu sagen, ne, es ist nicht frühzeitig gewarnt worden, deswegen sind jetzt die Leute tot, das ist zu einfach.
Da wollte ich drauf das habe ich so auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, das System hat sich als nicht effektiv erwiesen.
Effektiv war es nicht effizient.
Effizient und durchaus fehlerhaft. Ist halt so.
Ja. Dass Digital- und Bündelfunk da jetzt nicht so funktioniert haben, wie sie sollten, das haben wir gehört oder beziehungsweise nicht gehört. Eben nichts ausgerüstet wurde. Ich weiß nicht, in Bayern ist es bestimmt auch noch so, jeder erste Samstag im Monat sollte eigentlich die Sirene getestet werden. Kennst du es noch als Kind? Kennst du es nicht?
Als Kind kenne ich es, ja, meistens zu Schulzeiten, das war dann immer ein bisschen irritierend. Hier habe ich schon seit Ewigkeiten keine Sirene mehr gehört.
Okay, ja, seit Umstellung auf diese Digitalgeschichte hier auch nicht, aber bis vor, weiß nicht, 2 Jahren war jeden ersten Samstag im Monat.
Ja, aber das ist ja genau, wovon ich rede. Heißt das Nationaler Warntag oder Nationaler Sirenentag?
Das ist das, was letztes Jahr schiefgegangen ist, weil es quasi ganz Deutschland mit einem Knopf drücken wollten, ja.
Genau, dann hieß es 2021, also dieses Jahr neuer Test, der ist schon im Vorfeld verschoben und abgesagt worden, weil es nicht funktioniert. Mhm. Und jetzt ist der nächste Test 2022. Und dann hoffen wir, wir haben momentan keinen Warndienst dieser Art.
Ja, aber ich glaube auch mit funktionierendem Digitalwarndienst hätte sich da vieles einfach nicht, weil es einfach auch so schnell ging.
Du, ich habe, die haben einen Bericht gezeigt über einen kleinen Ort, da hat der, ich weiß nicht, wer läutet denn die Glocke in der Kirche, der Messdiener oder
der Küster.
Der Pfarrer, der Küster persönlich.
Normalerweise der Küster.
Auch auf dem Flachland. Der hat auf jeden Fall die Kirchenglocken geläutet und das hat schon gereicht, dass viele Leute entsprechende Maßnahmen getroffen haben und abgezogen sind. Also es bringt wohl schon was. Aber lass uns hier nicht verharren. Wir haben schon viel zu viel. Wir wollten lustig sein heute.
Sind wir doch.
Ja, total lustig. Die haben Scheiße gebaut, das hat nicht funktioniert.
Das hast du gesagt. Ich habe gesagt, das ist zu einfach zu sagen, ist alles scheiße.
Na, du kennst mich ja lang genug und die Hörerschaft auch. Ich würde nie mir so einfach machen zu sagen, das ist alles scheiße.
Nur ein bisschen scheiße.
Und dennoch ist es meine Pflicht und Schuldigkeit, nicht als Meinungsmacher,
die investigativer Journalist,
den Finger zu heben und auch auf Missstände aufmerksam zu machen.
You're right. Wir lassen das Thema einfach.
Schreibt uns Kommentare mit eurer Meinung gerne in die Shownotes oder bei Facebook oder bei Instagram oder sonst wo ihr uns findet.
Oder singt uns ein Sirenenliedchen.
Die Sirenen, diesem Odysseus damals schon. Ach, ziemlich.
Ja, aber damals hatten sie mehr drauf als heutzutage. wenn ihr wüsstet, wie das ganze Strohbast mir echt über den Körper geblasen wurde, juckt, ja. Aber ich hatte keine Zeit mehr gehabt, noch duschen zu gehen vor der Aufnahme. Von daher, ich wollte Carsten nicht warten lassen, ja. Das heißt wieder, Mensch, kaum sind die Weiber aus dem Haus, ja, dann macht er, was er will.
Dann macht er gar nichts mehr.
Ja. Ja, ich könnte jetzt mal ein bisschen nach den Sternen greifen. Carsten. How about einem kleinen Ausflug auf 15 Kilometer Höhe?
15 bloß?
Oh, 15. Waren es 15? Doch, ich glaube 15 Kilometer.
Na, es war der Branson, war 80 Kilometer und Jeff ist jetzt 20 Kilometer höher geflogen. Ja. 21 Kilometer. Ja. Wir reden vom Wettlauf ins All und wir hätten uns hier einigen sollen, wie tief wir einsteigen wollen. Erzähl doch mal vielleicht, was heute passiert ist, Heiko.
Ja, der gute Jeff Bezos ist mit seiner Crew, mit seiner Hood ins All geflogen. Ja? Nachdem letzte Woche ja schon der Mr. Branson da abgedüst ist, hat der Herr Bezos ihm nachgemacht und konnte sich natürlich nicht nehmen lassen. Auch natürlich, wenn es kein Milliardärsschwanzvergleich ist, was da stattfindet. Dann musste natürlich hier der Herr Bezos nochmal 20 Kilometer, 15 Meilen, glaube ich, waren es 20 Kilometer genau, höher fliegen als sein Vorgänger eine Woche früher. Und was natürlich viel cooler ist, ja, und dem ganzen Ereignis noch viel mehr Publicity bescheren sollte. Was es vermeintlich auch hat, denn ich habe es geschafft, nebenbei heute beim Arbeiten den YouTube-Livestream laufen zu lassen und mir anzugucken, was da so passiert.
Du hast da kein Leben.
Ich dachte, ich lasse es einfach mal so laufen und Ich muss sagen, es war jetzt gar nicht so spektakulär eigentlich. Ja? Er ist halt hochgeschossen und kam dann wieder runter. Und dann haben sich alle gefreut. Was viel interessanter war, war der
Chat. 11 Minuten war er oben. Ne?
Viel interessanter war der Chat, der da mitgelaufen ist. Ja? Und ich habe mich schon wieder für unser Land geschämt, Carsten.
Will ich's wissen?
Nee, du willst es nicht wissen. Ich kann dir nur sagen, also wenn ich schon Wasted Time habe mit ab und zu mal drauf gucken und einfach nur zu konsumieren, dann frage ich mich, was geht den Leuten vor, die dann das Ding auch noch kommentieren?
Naja, tun wir ja auch letztlich. Darum reden wir hier drüber.
Ja, aber im Live-Chat, also das in der Retrospektive zu beleuchten und kurz als einen Block unserer Sendung zu nehmen, ist nur das eine. Aber da Stier vorzusitzen und Hasstiraden auf Jeff Bezos abzufeuern in dem Chat, warum gucke ich mir das dann an, wenn ich es eh nur hate?
Ja, weil du ja nicht haten kannst, wenn du es nicht siehst. Du musst es dir anschauen, um in Echtzeit kommentieren zu können.
Also aus mir wird
das macht doch richtig, total richtig Sinn.
Guter Hater, ja. Weil das wäre mir dann schon zu all.
Wir taugen nicht mal als Hater, nein.
Ja, ich glaube auch nicht. Aber es war hochinteressant. ZDF heute hat er ja ein YouTube-Special draus gemacht, fand ich auch höchst interessant, ja. Das für Deutschland da das ZDF. Die Übertragung gemacht hat mit Schaltung zu allen möglichen Ex-Astronauten und Astronautinnen. Oh nein, ich hab's gesagt.
Und fanden die es lässig oder
die haben es total, die fanden es total lässig und naja, es war schon so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. So hat sich's, sie waren, möchte nicht sagen, genervt, aber schon so, naja, die ganzen Krantler, die Semi-Anfänger da hochschießen, wieder runterfallen, ohne ein bisschen oben zu bleiben, ohne ein gescheites Astronautentraining, das ist ja nichts.
Das war tatsächlich eine Frage, die ich mir aber auch gestellt habe, weil die Auswahl der Mitflieger war ja irgendwo schon sehr, sehr willkürlich. Also, weil du genau sagst, Astronautentraining etc. pp., da kann ja jeder hochfliegen. Also, so ist es ja auch gedacht. Das ist der
Use Case, da hast du vollkommen recht.
Und das ist natürlich, und wenn du dann erstmal wirklich den Aufwand gegen, ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also Fakt ist, wir haben hier ein paar Leute, die auf einem ganz, ganz anderen Ende der Gehaltsskala sind. Und die machen jetzt sich zum Hobby, ins Weltall zu fliegen. Und technisch sind wir anscheinend mittlerweile auf einem Level, wo das mit genug Millionen oder Milliarden Dollars machbar ist. Ich frage mich immer, warum? Und was ich nicht beurteilen kann, ist natürlich auch der Material oder der Ressourcenaufwand, der notwendig ist für sowas. Wir reden hier von Klimakrise, wir reden von Wetterumschwung und dann pumpen die da Woche für Woche im Wettlauf. Ich meine, was braucht denn das an Ressourcen, so ein Shuttle da
also hochzukriegen?
Das ist doch nicht unerheblich, oder?
Irgendwo gibt's glaube ich, Angaben für Kosten pro Kilogramm. Die habe ich jetzt aber leider nicht parat. Aber es ist nicht, du hast richtig formuliert, es ist nicht unerheblich. Und ich glaube, jeder zwischendurch geächtete AIDA-Kreuzfahrer, der Schweröl abends zum Dinner trinkt, ja, kann sich gewertschätzt, umweltpolitisch gewertschätzt fühlen, im Gegensatz zu den Bezos und Musk dieser Welt, die halt so einen Wettlauf da anstreben. Und es ist nochmal du musst überlegen, wie viel Energie du brauchst, um die Masse da hochzuschicken, ja.
Ich weiß, wie viel Energie ich brauche, um meine 60 Kilo in den vierten Stock zu kriegen, dreimal am Tag. Fehler.
Du wohnst im vierten Stock und du hast 160 Kilo, Mann. Nein, Carsten hat natürlich keine 160 Kilo, nicht, dass ich jetzt falsch Bilder zeichne. Carsten hat vielleicht 160 Pfund.
Das hängt von den Bierkästen ab, die mich begleiten.
Auf dem Weg nach oben. Aber wenn man dir ein paar Raketen an den Bierkasten packt, dann geht es auch viel einfacher. Ja, es steht, glaube ich, in keinem Verhältnis so Payload, also die bezahlte Fracht oder die kommerzielle Fracht gegenüber CO2-Ausstoß und. Mal abgesehen von Rechenleistung, die dafür notwendig ist, weil die musst du mittlerweile auch mit einbeziehen. Das ist alles kein Spaß, nicht? Also es ist schon Spaß für die Jungs, die es sich leisten können, aber umweltpolitisch oder umwelttechnisch gesehen ist es mit Sicherheit kein Spaß.
Und da mache ich halt, aber widerlegt mich gerne, den Unterschied zwischen Musk und dem zwei Kaspern. Musk schießt wenigstens Satelliten hoch, die wir brauchen für unseren Alltag und unsere Infrastruktur. also überwiegend, ne? Die fliegen nur aus reinem Spaß an der Freude und weil sie es können.
Da du hoch. Darfst auch nicht überlegen, dass SpaceX, also aka Mr. Musk, dass die natürlich auch die ISS mittlerweile zum Teil mit versorgen und so weiter.
Also das ist das jetzt davon redete ich. Also ich dachte auch, also ich denke, dass das der Haupteinsatz ist für SpaceX.
Ja, momentan schon.
Ich weiß nicht, war Musk selber auch schon oben? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich hätte jetzt gesagt, nee.
Nein, war noch nicht.
Ja, aber siehst du, da haben wir die große Unterscheidung. Da haben wir einen, der Technologie entwickelt und Dienste anbieten kann, die NASA selber nicht mehr leisten möchte, kann.
Oder ja, die Kooperation zwischen SpaceX und NASA ist ja sehr, sehr, sehr intensiv. Also man könnte es als Outsourcing so ein bisschen bezeichnen von der NASA-Richtung.
Fungiert SpaceX. Als Dienstleister, genau, ja, für wen auch immer. Und die anderen fliegen da einfach zum Spaß an der Freude, weil sie x Millionen neue Follower kriegen und ein neues Businessmodell. Also ist aber, was ich auch nicht so ganz verstehe, 1,6 Millionen Dollar hat Bezos heute wohl auf sein Konto schreiben können für den Trip. Ich weiß jetzt nicht, wo dieses Geld herkommt, wie er es monetarisiert hat, aber ja.
Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist zeitgleich zum Start auch der Aktienkurs von Amazon ein wenig durch die Decke gegangen. Hat sich mal wieder eingependelt.
Ah, das könnte natürlich
sein. Ich glaube, das war der
Peak. Er hat ja noch eine Aktie oder drei, ne?
Von dem Laden. Vielleicht auch 3,5, ja. Aber es ist, das fand ich auch sehr interessant. Die Kommentatorin von ZDF hat das ein bisschen hochgebracht, wie amerikanisch eigentlich das ganze Thema ist. Nämlich, vielleicht hilft es ja, also die Summe der Anstrengungen, die Milliardäre da betreiben, auch wenn es jetzt ausschaut wie ein Hobby und E-Penis-Vergleich, vielleicht bringt es ja der ganzen Wissenschaft und Exploration to Space-Thematik ein bisschen was, ja. Und in Amerika lässt sich natürlich sehr gut verkaufen. Ein Thema, so wie Rockefeller und Vanderbilt und die Jungs und damals schon sich gegenseitig gefeitet haben. Das ist ja einfach nur eine moderne Fortführung dieses ewigen Kampfes, der da immer stattfindet. Ne? Und diese Kämpfe bringen natürlich schon technische Innovationen und. Und für den einzelnen amerikanischen Bürger ja, vielleicht bringt es mehr sowas für die Attitude, für die Wissenschaft. Naja, und für die Technik muss man mal schauen. Aber es lässt sich natürlich ganz toll vermarkten und verkaufen, das ganze Ding.
Und, ja, das ist das Amerikanische dran.
Wie heißt der denn der große deutsche Astronaut? So, die waren alle nicht klein, glaube ich. Reuter?
Ulf Meerbaum.
War nicht der Meerbaum, Mann, war ein anderer, egal. Den sie da zugeschaltet hatten, der wurde dann mit der Frage konfrontiert bezüglich diesem Gefühl, die Erde von oben zu sehen. Und das ist ja für die Menschheit ja ganz, also jeder, der mal oben war, sieht die Erde halt mit anderen Augen, okay, und nimmt das Thema Menschheit und Zusammenleben und Rücksichtnahme ganz anders damit im Gepäck mit zurück. Und da waren sie aber sowohl der deutsche Astronaut als auch, es waren zwei zugeschaltet. Also sie waren sich beide aber einig gewesen, dass die paar Minuten dafür nicht ausreichen werden. Weil zum einen ist es nicht hoch genug und zum anderen einfach nicht intensiv.
Nicht mal ein Umlauf.
Ja, das ist halt einfach mal und wieder runter. Und dafür ist natürlich schon ein massiver Ressourceneinsatz, der da stattfindet. Ja. Also es ist schon exorbitant. Trotzdem spannend, ja. Ich glaube, so YouTube hat auch gefühlt so viel Zuschauer, die sich es angeguckt haben, weil sie auch wissen wollten, ob da was passiert oder nicht. Ja? Also Raketen explodieren ja auch gern mal. Und vielleicht musste Jeff Bezos ja auch deswegen vor seinem Flug abdanken. Es gibt einen neuen CEO Global bei Amazon. Aber
das finde ich jetzt gar nicht so abwegig.
Das ist mit Sicherheit nicht.
Wo du sagst.
Mit Sicherheit spielt es damit rein. Kann ja nicht sein, dass dein CEO auf der Rakete schnallt, ja, und zwar püff und weg ist er.
Ja, das kann bei jedem Flugzeugabsturz auch passieren. Also
ja, aber ich
glaube auch kein Flugverbot.
Ja, aber ich glaube, auch mit dem Arsch auf keine Ahnung wie viele Millionen Tonnen von Treibstoff zu sitzen, ist sowas anderes als in den 747 zu steigen.
Ich denke auch, dass das versicherungstechnisch eine Herausforderung sein könnte, da jemanden zu finden.
Ich mache jetzt mal hier den Rocket Man. Ja. Ja, ich hoffe, Mr. Bezos hatte wenigstens Stil echt David Bowie auf den Ohren gehabt, als er da hochgeflogen ist. Oder Elton John, je nachdem.
Rocketman oder was meinst du jetzt?
Ja, Rocketman unter anderem. Ja, also super spannend.
Ich sehe das mit very mixed emotions. Ja, lass mich gerne eines Besseren belehren, aber für mich ist das wirklich ein digitaler Piep-Vergleich.
Ja, ist es ja auch. Aber waren das nicht schon immer die spannendsten Themen, ja, wenn sich solche Leute betteln? Ja.
Ja.
So ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ne, für Aufsehen.
Die Battle, ganz ehrlich, die Battle finde ich jetzt auch eigentlich gar nicht wirklich interessant an dem Thema. Also das.
Nee, was heißt,
die touristische Nutzung des Weltraums, finde ich, steht da viel höher. Wir haben das letzte Mal über Satelliten und Umweltschrott geredet. Auch eine Vermutung, da ist doch bei jedem Flug, kommt doch da mehr dazu, oder? Ja, die waren jetzt wahrscheinlich nicht hoch genug dafür.
Die waren nicht hoch genug. Da rieselt der Scheiß halt wieder runter und verkühlt in den Höhen. Ja, daraus werden sich andere touristischen Nutzungen dann ableiten. Und ich weiß gar nicht, ob wir da in der Sendung drüber geredet hatten oder off-topic, Carsten, über den Limit-Schätzing-Roman.
Der Schwarm. Das war in der Sendung.
Über den Schwarm haben wir in der Sendung geredet. Aber es gibt ja eigentlich in meinen Augen noch ein viel besseres Buch von Schätzing.
Das war off-air. Sag mal off-air. Sagen wir es noch?
Privat, es war privat. Wir haben privat drüber geredet. Genau, und das wollte ich an der Stelle nämlich noch pluggen. Das Buch oder Hörbuch heißt Limit, auch von Frank Schätzing. Und beschäftigt sich zum Teil auch mit dem Thema Weltraumaufzug beziehungsweise einem Hotel auf dem Mond und einer sehr, sehr großen, großgewachsenen ISS. Super, super fesselnd, sagt man ja, fesselnd, ja. Bestimmt 10 oder 15 Jahre alt, Herr Schinken. Aber kann man sich immer noch gut reinziehen und jetzt unter mit Hinblick auf Bezos und die anderen Kameraden, die sich da den Fight liefern, umso aktueller eigentlich, ja, auch abseits vom Schwarm.
Also, ja, aber Hörtipp, aber
Lesetipp
für faszinierend den Urlaub. Die Visionskraft dieses Frank Schätzing, was der da massiv geahnt und voraus oder antizipiert hat. Echt, echt krass.
Ja,
also nochmal, ich habe oft an den Schwarm denken müssen, jetzt auch gerade mit den Unwetterthemen, die wir letzte Woche gesehen haben. Da geht es ja auch los mit irgendeiner Eisscholle bricht runter und keiner weiß warum und Polkappen reduzieren sich und dann das muss der Anfang.
Das Meer wehrt sich, ne, so ein bisschen.
Mhm. Denn am Anfang ist es nur das Meer, glaube ich, und dann okay, aber ja, selber lesen.
Ja.
Oder auf den Film warten, wird der gerade verfilmt.
Stimmt. Da haben wir eigentlich gesagt, wann der rauskommt? Ich habe es mich schon wieder vergessen.
Nächstes Jahr. Okay. Ich glaube, die fangen jetzt mit den Dreharbeiten an, dann dauert es normalerweise noch dreiviertel Jahr bis Jahr.
Apropos, warst du eigentlich zwischendurch mal im Kino gewesen, jetzt wo es wieder opportun ist?
Nope. Also ich weiß auch gar nicht, ob es hier opportun ist. Ich habe jetzt eine Kinofilm-Ankündigung gesehen, die hier unten ausgehängt ist. Und da steht immer noch unter Vorbehalt, wenn die Zahlen es zulassen, dann wird ab so und so viel dieser und jener Film hier laufen.
Okay.
Ich kann dir nicht sagen, ob das Kino hier schon offen hat.
Ich habe es hier auch noch nicht ausgerufen.
In München weiß ich, sind sie offen. Meine Tochter wollte heute Black Widow gucken.
Black Widow? Neue Marvel. Wollte gerade sagen.
Ja,
cool.
Okay, aber wie kamst du, lieber Heiko, auf Kino?
Wie kam ich denn auf Kino? Gute Frage. Schätzing, Schwarm, Verfilmung, Kino, neuer James Bond.
Neuer alter James Bond,
den ich endlich auch mal sehen möchte. Und ich wollte zwischendurch auch mal gucken, wie es hier mit der Kino-Thematik ist. Aber ist jetzt eh egal, meine Weibsen sind weg und allein gehe ich ins Kino.
Kino ist doof.
Ist doof, ja. Das fühlt sich an, wie in den Puff zu gehen.
Okay.
Hat noch keiner von uns gemacht.
So
hat noch keiner von uns gemacht, deswegen wissen wir nicht, wie es sich anfühlt.
Ich war dann nur mal als Taxifahrer. Das glaubt mir jetzt keiner, aber es ist tatsächlich so.
Hast du da auch Provision bekommen, wenn du Leute zum Puff gefahren hast?
Das war ja genau das Problem. Es hieß immer, wenn du die im Puff ablieferst, dann in dem und dem Laden, da gehst du dann da hoch und sagst dieses und jenes Codewort. Und dann saß ich mit dem unten, der hat mich dann noch auf eine Cola eingeladen. Auf einmal war ich umringt von jungen Damen. Und ich muss sagen, ich bin der Taxifahrer. Es handelt sich um jenen, der war natürlich, weiß ich nicht, nach der Arbeit und hat schon vorgeglüht gehabt. Wahrscheinlich wollten sie deshalb lieber zu mir. Und ich war auch noch jünger zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich mich irgendwann da hochgestohlen und das war echt spooky. Alles so mit Samt ausgelegt, Kameras überall. Und ich so, hallo, hallo, bis ich irgendwann angeschrien wurde. Wer bist du? Ich bin ein Taxifahrer. Da komm mal her, einen Raum gezerrt mit Monitoren. So, wen hast du hergebracht? Ja, den da, der hat doch nichts getrunken. Okay. Was machen wir jetzt? Ja, jetzt entweder fährst weiter oder du wartest, bis der anfängt, hier Geld zu lassen. Dann gibt's auch deine Provision.
Okay, also war das deine einzige?
Er war sehr reluktant. Ich habe dann beschlossen, ich verdiene mehr, wenn ich jetzt einfach weiterfahre. Anstatt darauf zu warten, dass der sein Taxifahrer-Provisionslimit an der Theke ausgegeben hat.
Okay, ja, war. Mich hat nur mal interessiert, ob es das wirklich gibt, die Provision für Taxifahrer.
Ich hab sie nicht bekommen, aber.
Du warst kurz davor quasi.
Es ist auch schon 10 Jahre her oder 15. Also.
10 Jahre? Wir kennen schon gerade 10 Jahre.
Ja, dann sind es halt 15 oder 16 gewesen.
Gefühlt ist es halt ein Gefühl nach vorgestern, ja. Als du noch jung und studentisch unterwegs warst.
Ja. Herzliche Grüße an den Leierkasten an der Stelle. Ihr könnt die Provision gern behalten jetzt.
Der Leierkasten. Und da ist schon wieder soweit. Da sind wir in der Zeitkapsel zurückgereist, ja. An diesem
20. Eben noch im Weltall, jetzt in der Zeitkapsel. Aber ist wieder so ein überschaubarer Tag, der 20.07., gell?
Ja, war jetzt alles nicht so reißerisch, außer ein Ereignis ziemlich genau vor 77 Jahren, ja, weil da war auch der 20.07. Da hat Operation Walküre gestartet, ja, auch bekannt aus einer
Film, Funk und Fernsehen.
Ich habe jetzt gerade verkniffen zu sagen, ja. War es nicht mit Tom Cruise die Verfilmung gewesen?
Ja, hätte ich auch gesagt.
Ja. Oberst Klaus Graf Schenk von Stauffenberg hat Adolf Hitler gefrontet, wie man im Neudeutsch sagen würde, und hat versucht, dem Joch des Hitlers in der Wolfschanze ein Ende zu setzen durch ein Bombenattentat, bei dem leider dann 4 andere Menschen getötet wurden, aber nicht Adolf Hitler. Und heutzutage, um in der heutigen Nomenklatur zu bleiben, Ehrenmann Stauffenberg, ja, Grüße gehen raus.
An wen?
an den guten Oberst Klaus Graf Schenk von Stauffenberg. Wenn er auf seiner Wolke sitzt, ich hoffe, er hört das. Nein, ein ganz großes Kino ist auch ein Kackspruch an der Stelle. Mit Tom Cruise, weil der war gar nicht so groß. Nein, das ist, darf man nicht vergessen, wo wir vor 77 Jahren hier in Deutschland waren. Ne? Und da bin ich immer wieder doppelt froh. Das ist auch so ein beliebtes Thema. Doppelt froh, dass niemand von uns vor die Wahl sich der Wahl stellen musste, auf welcher Seite er in dieser Zeit da gewesen wäre.
Ganz schlimmes Thema und wahrscheinlich rationell nicht zu beantworten.
Nein. Und auch umso besser, dass wir lange, lange über diesen Punkt hinweg sind und dass es das höchste Gut ist, nie wieder dahin zu kommen.
Mhm. Ja, definitiv muss man. Das ist halt auch was ein Wert, dessen Umfang wir uns kaum gewahr machen können, dass wir seit so langer Zeit in Frieden leben. Das gab es, glaube ich, noch nie vorher. Und für uns ist es eine ganz große Normalität hier in Zentraleuropa. Aber du musst bloß ein paar hundert Kilometer links und rechts schauen. Da schaut es leider nicht ganz so aus.
Ja, leider. Von daher, ne, danke an die Demokratie und dass wir sie leben dürfen, nicht müssen. Ja, und Europa ist ein tolles Land an der Stelle.
Ja. Ne? Was wie kriegen wir jetzt da die Biege?
Ja, lass uns so in Europa bleiben, weil da ist so schön. Und ich habe gehört, der südliche Zipfel in Europa ist noch viel schöner.
Der südliche so, Zipfel.
Den Stiefel kannst du dir anziehen, Carsten.
Ja, ich will ja jetzt auch immer mindestens eine positive Nachricht im Gadgetfunk verankert haben in jeder Folge. Das kommt dem relativ nah. Gegenfrage, Heiko, hättest du Bock, wenn du nicht so gebunden wärst und ein bisschen flexibler, würde es dich reizen, nach Süditalien zu ziehen und dafür auch noch Geld, so knapp 30.000 zu bekommen, so Kalabrien zum Beispiel?
Boah, ich sag's mal so, wenn ich es irgendwie schaffe, da zweimal im Monat ins Büro zu kommen, ja, und die, also dass sie besseres Internet haben als hier in Mainz-Ebersheim, ist mal keine Frage. Warum nicht? Aber warum sollte ich 28.000 Euro dafür kriegen?
Das Schöne. Ja, ist eigentlich eine traurige Geschichte, aber auch irgendwo schön. Es gibt also gerade in Kalabrien für die Leute, die noch nicht so oft in Italien waren.
Ich bin schon raus, Carsten.
Wo bist du raus?
Selbst wenn ich flexibler als ein Amboss wäre, ich bin über 40.
Okay, hätte ich sagen sollen. Oh, und unter 40 jetzt, wärst. Ich wollte natürlich junge Leute. Aber erstmal die Geschichte, Heiko. Erstmal die Geschichte und dann die Details.
Ja, hau aus.
Die Dörfer sterben aus da unten. Es gibt malerische Dörfer, wunderschöne Anwesen, aber viel zu wenig Menschen, die dort vor Ort arbeiten. Und dann kommen die Kommunen, also nochmal, Kalabrien ist der südlichste Zipfel Italien, kurz vor Sizilien, da vom Schuh die Stiefelspitze, mehr oder weniger. Genau, und deshalb bieten die Kommunen bis zu 28.000 Euro Willkommensgebühr an, entweder verteilt auf so ein monatliches Startkapital oder en bloc, wenn du sagst, ich möchte ein Restaurant aufmachen. Und ja, Voraussetzung ist, du solltest halt unter 40 sein und da wirklich hinziehen. Und dadurch erhoffen die sich also Zulauf und Wiederbelebung ihrer Dörfer. Und ich finde den Gedanken irgendwo wunderschön und reizvoll.
Das ist total cool. Also das ist eine super Idee. Ich dachte immer nur hier, wir haben ja in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern mit der Landflucht zu kämpfen. Aber scheinbar auch hat das Problem auch Italien. Und dann ist es ein... Also ich ziehe lieber an die südliche Stiefelspitze als nach Mecklenburg-Vorpommern. Definitiv nicht.
Ja, und die Landschaft da ist der Traum, ne? Hast das Mittelmeer direkt vor der Nase, hast also
die Frage, normal. Die Frage ist aber halt auch, warum? Also ist da so wenig Infrastruktur und Industrie, dass die Jugend sich mal abwandert? Ist die Jugend schon abgewandert? Ist jetzt das Heritage der schlechten oder der schrägen Demografie?
Und vielleicht Klima. Ich kann mir vorstellen, Italien ist ja auch vom Wohlstand her relativ stark getrennt in Norden und Süden. Mhm. Dass dann viele von den Jungen gesagt haben, wir gehen in den Norden nach Mailand oder Florenz und finden da bessere andere Jobs.
Das, ja. Wahrscheinlich
so weit geht, du musst doch jetzt meine gute Nachricht jetzt nicht schon wieder so
unterlegen. Entschuldigung, also ich finde das sehr romantisch. Ja? Ich finde das sehr romantisch. Und wenn du, jetzt überleg mal, du bist gerade fertig mit deinem Abi und kriegst noch Geld dafür, dass du dein, gut, ist die Frage, an welche Dinge das gekürbelt ist, aber probierst dir was aufzubauen, hast nichts zu verlieren, weil du noch nichts großartig hast, dann ist es so viel cooler, als irgendwie eine Pseudo-Weltreise durch Australien und Co. zu machen.
Ja, ich glaube, ein anderes Modell war, Immobilien für 1 Euro weiterzugeben. Die sind dann aber sehr häufig sehr renovierungsbedürftig. Das ist schaut auf den ersten Blick schöner aus, als es dann ist.
Ja, aber in dem Alter aber, ist es noch nicht so anspruchsvoll, Carsten.
Genau, der Gedanke, vielleicht behalten wir das im Hinterkopf, Heiko. Wir machen dann irgendwie so eine Alters-Podcast-Renten-WG, der Gadgetfunk direkt aus Kalabrien.
Genau, wie rätst du deinen E-Rollator am schnellsten? Teil 3.
Mein E-Rollator, wunderschön. Wir verlinken einen Artikel in den Shownotes, schaut es euch an, ich finde die Idee reizend.
Das ist super süß, das ist echt super süß. Und ich kann mich erinnern, die romantische Verklärtheit der Vergangenheit, der die ersten Italiener, die ich kennengelernt habe in unserem, in dem Kaff, wo ich herkomme, das waren die Betreiber der Pizzeria gewesen und die kamen aus Kalabrien, ja. In der Tat, in der Tat. Die Pizzeria gibt es leider nicht mehr, aber war immer lecker gewesen und wir waren ganz lieb. Aber das ist schon sweet. Das ist schon sweet. Escape kommt ein bisschen. Ja, das ist jetzt gar nicht, die Hürden sind nicht so hoch, dahin zu ziehen, echt?
Also in erster Linie unter 40 sein und den Mut haben, den Sprung zu wagen.
Ja, und du hast 9 Dörfer zur Auswahl. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass du dann ein Kaff gebunden bist, sondern kannst ja ein paar mehr Sachen angucken. Ich finde das eine schöne Geschichte. Und das glaube ich auch, das ist ja schade, dass das halt so viele, egal ob jetzt in Italien oder in Deutschland oder wo auch immer, dass aufgrund der Landflucht einfach so viele malerische Dörfer oder Traditionsgemeinden einfach kaputt gehen. Ist auch nachvollziehbar aus Seiten der Jugend, aber es ist halt, ja, es ist halt schwierig, da dann das Ganze wieder gerade zu ziehen.
Wobei ich kürzlich auch gelesen habe, das ist aber jetzt nicht repräsentativ für ganz Deutschland, aber die ersten Großstädte schrumpfen auch schon wieder. Wahrscheinlich in der Folge der Digitalisierung, Homeoffice etc. gibt es viele Leute, die wohl aus den Großstädten wieder in ländlichere Gebiete zurückziehen. Ich glaube 3 Städte, Stuttgart gehörte wohl dazu, haben einen Einwohnerrückgang verzeichnet.
Ja, wer will auch schon in Stuttgart leben?
Naja,
nein, es ist schon, du hast schon recht und passt jetzt vielleicht, passt es da rein, die Story mit Apple und der Homeoffice-Geschichte, die hast du ja auch mitbekommen, ne?
Hilf mir.
Apple möchte gerne seine Mitarbeiter wieder mehr im Office statt im Homeoffice sehen. Das Ganze mit Nachdruck. Okay. Zack, zack.
Mit Nachdruck?
Mit Nachdruck, ja. Also Apple fordert mindestens 3 Tage die Woche, die Leute in dem, und jetzt haben sie so ein schönes Ding da hingebaut, Mensch, da muss da jetzt auch jemand hingehen, Carsten, ja, muss man auch mal sehen. 3 Tage Homeoffice, 3 Tage Office, 2 Tage Homeoffice ist so der Maximalsprit, den wir da anhaben.
Auch okay.
Ist vollkommen cool. Wenn du mehr Homeoffice machen möchtest, dann mögest du doch bitte quasi eine Freigabe geben, dass Apple Einsicht in deine Krankenakte kriegt, weil dann bist du ja krank. Also nur wenn du krank bist, darfst du
mehr zu Hause machen. An der Stelle wird's
krude.
Knifflig.
Ja. Ja. Und da Apple sich ja sonst auch mit der Datenschutzkeule ab und zu mal schwingt und trifft, beziehungsweise sich da nichts ankreiden lassen möchte, wird's da echt ein bisschen schräg, ja, wenn sie dann von ihren Mitarbeitern verlangen, naja, wenn du komplett Homeoffice machen möchtest, dann
ne, gibt's ja aber mal ganz ehrlich, komplett Homeoffice ist auch nicht finde ich
ist nicht kein förderlich, Ziel. Ja.
Und
bin ich komplett
bei dir. Du musst dein Team, es gibt nichts kann soziale Kontakte auch in echt ersetzen. Also ich kenne Leute zum Beispiel, die haben einen neuen Job angefangen, die kennen bis heute ihr Team nur aus Zoom Calls.
Ja, furchtbar. Hatten wir ja auch schon öfters mal in den Sendungen drüber gesprochen, dass das toll ist, das nutzen zu können, wenn nötig, ja, aber dass kein in unseren Gefilden, dass da kein Zoom oder Teams Call einfach das Face to Face ersetzen kann. Ja, und das Team
ein gemeinsames Kaffee trinken oder
Und egal wie präsent oder wie viel Arbeit du von zu Hause aus machst, du schneidest immer anders in der Wahrnehmung ab, wenn du nicht im Office bist, sondern per Remote dabei bist, als wenn du vor Ort bist.
Und das ist glaube ich, der teaminterne Effekt.
Jetzt, wenn wir mal Apple in der Retrospektive und so angucken, dann ist es ja schon ein sehr dominantes Konstrukt oder ein sehr, sehr streng geführtes Regiment mit ganz klaren Hierarchien.
Ja. Straff geführt.
Straff geführt, genau. Ohne das Böse zu meinen. Aber es definiert sich ja, Apple definiert sich ja schon einen Teil darüber. Von daher kann ich auch die Ansätze verstehen, dass sie sagen, na gut, kommst halt wenigstens 3 Tage ins Büro, dass unser schönes UFO halt ein bisschen gefüllt ist auch und dass der Kantinenchef auch was zu tun hat. Ja, und dass auch du seit 20 Jahren im Unternehmen vielleicht deine Expertise auch im Face-to-Face jeden Tag an deine Mitarbeiter und jungen und neuen Kollegen weitergeben kannst und so weiter und so weiter. kann ich alles nachvollziehen. Ich fand halt nur diesen Passus mit Krankenthematik, das ist ein bisschen schräg, aber ansonsten finde ich es schon sehr, sehr.
Ist vielleicht auch eine sehr, sehr deutsche Denke, weiß ich nicht, in wie viel freier oder
ne, der Amerikaner mit dem Thema umgeht. Krank geschrieben werden gibt es ja in Amerika eigentlich gar nicht. So wie wir es kennen.
Nee, das kommt dazu. Ja. Also ich erinnere mich, ich habe damals bei Belkin auch mit meinem Manager durchsetzen können, einmal pro Woche Homeoffice, und das fand ich eine super Lösung. Du hast diesen einen Tag, da lässt dir dann bestimmte Art Arbeit übrig, die habe ich viel, viel besser durchbekommen als im Büro und so hatte dann 4 Tage vor Ort.
So habe ich es in der Vergangenheit ja auch mit Burgau gemacht, also 3 oder 4 Tage Burgau und dann im Homeoffice. Und dann.
Da hatte ich halt an dem Punkt, das ist auch schon ein paar Jahre her, das Glück, auf Verständnis zu stoßen auf der anderen Seite, war auch nicht selbstverständlich, ne? Also glaube ich, hat auch nicht jeder im Büro verstanden, aber war halt so. Doch, 3 Tage der vor Ort, 2 Tage daheim, finde ich absolut fair.
Ja, also finde ich auch mega und macht halt auch Sinn. Du kannst nicht alles per Remote machen. Vieles geht, aber alles. Also Remote ersetzt einfach nicht alles an Kommunikation. Und jetzt, was ich zwischendurch, als ich jetzt unterwegs war, auch wieder sehr bezeichnend fand, selbst wenn du sitzt mit Leuten zusammen und hast noch irgendjemand per Remote dazugeschaltet und dann, okay, offiziell Teil ist rum, bla bla bla, alle sagen Tschüss und allein beim Verlassen des Konferenzraums bis hin zur Kaffeetheke oder bis zum Auto, Parkplatz, was auch immer, hast du ja nochmal einen Kommunikationsstrang, der eigentlich vollkommen losgelöst ist vom vorigen Meeting, aber trotzdem noch was damit zu tun hat. Allein das, da fließen dann nochmal Dinge und kriegst halt auch noch, dann vielleicht nochmal ein bisschen Gespür, wie das Gespräch gelaufen ist, was du halt, wenn du dich abschaltest, remote gar nicht mehr hast.
Ja, und, aber ja, es fehlt halt der Rückkanal, ne?
Ja, genau. Aber okay, das war auch nur so eine Side-Story, wie die Apple-Aner das so in Zukunft halten. Hast, okay, und gute Nachricht, die Mädels sind gut in Garmisch-Partenkirchen angekommen.
Yay! Yeah. Welches Hotel, welche Zimmernummer?
Darf ich nicht rieken, ja?
Heute nicht. Okay.
Darf ich nicht rieken. Rheuma-Klinik hast du nicht gesehen.
Rheuma-Klinik hast du nicht gesehen. Ja, jetzt Frage. App-Tipp oder wollen wir beim Thema Auswandern bleiben oder zurückwandern? Ja, wir können ja ganz kurz über Rückwanderer reden, weil wir haben ja über die Influencer, die sich in Dubai breit machen, schon kurz gesprochen. Jetzt gibt's einen interessanten Trend gerade. Viele von denen kommen zurück. Und keiner weiß genau, wieso.
Ja, wieso denn los?
Ja, also es gibt eine Theorie, dass wohl eine Steuer-CD wieder eine Rolle spielen könnte, was aber irgendwo keinen Sinn macht, weil die enthält eher ältere Daten. Ja, die meisten sind ja erst seit einem Jahr, anderthalb da unten, aber auf jeden Fall ist es wohl momentan.
Ich frage mich, wer brennt denn noch CDs in Zeiten von USB-Sticks?
Ich habe mich auch gefragt, aber vielleicht ist das ja auch bloß so eine Verbildlichung.
Ich glaube auch.
Vielleicht hat der Redakteur mit Datensatz nichts anfangen können und hat es dann CD in alter Gewohnheit genannt. Genau. Ich weiß es nicht.
Ja. Okay, das ist die eine Theorie und die andere ist, dass Dubai dann doch nicht so geil ist.
Und die dritte Theorie ist, dass sie einfach, nicht so geil, und dann, sie haben ja dann trotzdem Familie in Deutschland und haben auch hier Termine wahrzunehmen, weil die sind ja auch wichtig, ne? Jetzt ein bisschen Heimaturlaub, aber Hauptwohnsitz bleibt Dubai. Lassen wir es einfach mal so stehen, oder?
Ja, es ist eine begrüßenswerte Entwicklung, wenn die Leute zurückkommen und hier ihre Steuern zahlen, ja. Also so in Summe.
Ja, tun sie ja nicht.
Ja, die ein oder andere, weiß ich schon, 4, 6, 8 Wochen her, Influencerin, YouTuberin, Content-Kreateurin, die da auch bei diesem Dubai-Game mitgespielt hat in der Vergangenheit, hat sich doch tatsächlich vor diese Kamera gesetzt und gesagt, die Entscheidung war kacke. Mein Mann ist unglücklich, die ganze Zeit Dauerurlaub hier fühlt sich auch nicht so gut an und wir gehen zurück nach Deutschland. Und ist nicht doch nicht alles so Gold, was glänzt in diesem glänzenden Stadtstaat, Land, was auch immer.
Das aber ist ich glaube, damit ist sie auch die rühmliche Ausnahme.
Das ist wahrscheinlich ein Einzelfall. Die Steuerfurcht, ja, also Steuerfurcht. Vermeintlich mehr Geld zu verdienen, das ist wahrscheinlich immer noch der größere Antrieb, da gemeldet zu sein. Aber dann, ich weiß auch nicht, wie die Dubaianer das kontrollieren oder nachweisen, wenn du jetzt einen Großteil deiner Zeit in Deutschland bist, aber bist halt in Dubai gemeldet, ob das überhaupt eine Rolle spielt oder nicht, oder ob du vor der Statistik, ob du Dubaianer bist.
Ich glaube, aber das ist natürlich auch wieder gefährliches Halbwissen und damit im Gadgetfunk super gut aufgehoben. Du musst die Hälfte des Jahres plus einen Tag in dem Domizil verweilen, in dem du deinen Hauptwohnsitz angemeldet hast.
Okay.
Okay. Und wenn du das eben reist, dann hast du eine Steuerthematik mit Deutschem, mit dem Finanzamt an der Backe. Wenn du nachweisen kannst, dass du das halbe Jahr, also 365 geteilt durch 2 plus 0,5, nachweisen kannst, dass du in Monaco, Dubai warst, dann zählt's.
Okay, da könnte vielleicht die Steuer-CD doch nicht so abwegig sein. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.
I don't know. Ja. Ich wollte auch bloß einfach mal so hingestellt haben.
Ganz nice. Selbst ein Montana-Projekt, der ja auch nicht ganz klein ist, nicht ganz wenig Geld verdient und umsetzt in Deutschland. Wir hatten, glaube ich, irgendwann schon mal kurz drüber gesprochen gehabt, dass der von der Rundfunklizenz sich so gegängelt fühlt, da wo er jetzt aber einen Workaround gefunden hat, aber wahrscheinlich auch, so wie es ausschaut, dem schnöden Mammon nicht widerstehen kann und damit liebäugelt, nach Malta auszuziehen. Weil dann kann er auch wieder Casino-Screams machen.
Aber ganz mal ehrlich, Malta finde ich schon viel, viel cooler als Dubai. Ich glaube, in Dubai, ich war noch nie dort, aber ich glaube, da ist auch echt nicht viel, außer so ein paar Towern, an die frische Luft, in Anführungszeichen, kannst eh kaum gehen, weil du es tagsüber nicht aushältst. Und so richtig kulturell, weiß ich nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass man da relativ schnell angenervt ist.
Hast du mehr Spaß und mehr Realität wahrscheinlich auch als normaler Mitteleuropäer, sage ich mal. Weil Dubai, ich war noch nicht da, ja, aber ich kann mir das halt nicht vorstellen, dass das super geil ist, in der Riesenhitze dann abzuhängen, was du wahrscheinlich eh nicht machst. Das Meer, keine Ahnung, ist halt Mittelmeer, das hast du in Malta auch, ne?
Und noch mehr davon?
Mehr von
Meer. Von allen Seiten?
Ja. Ja, also Dubai würde mich keinen 10 Pferden kriegen, muss ich ehrlich sagen. Davon abgesehen.
Bei Malta ist gleich auch so in Sachen Korruption und
Malta hat einen sehr schlanken Mehrwertsteuersatz, glaube ich. Und ist sehr liberal, was Glücksspiel und Co. angeht, sagen wir es mal vorsichtig. Ja, Online-Casino.
Ja, aber weniger was Investivjournalismus angeht, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Das ist dein Fachgebiet. Ich kenne mich eher beim Gambling aus.
Okay, dann lassen wir einfach Malta.
Malta war Malta sein. Ich weiß nur, dass es irgendwann mal zu England gehört hat, ja? Dass viele Engländerhorden da immer rummarodieren.
Ich bilde mir ein, gehört zu haben, dass es auch landschaftlich sehr, ja, macht ja auch Sinn, dass er da so Griechenland, Türkei, Mediterran, gibt geile alte Ritterburgen, die Malteserorden und so weiter. Aber also vielleicht nächster Malta-Urlaub.
Ja, schauen wir mal, ob Monte auf Malta heimisch wird. Ich fände es natürlich toll, wenn er weiterhin hier seine Steuern bezahlt. Und aber lassen wir das. So, jetzt sind wir einmal durch Europa gereist, ja. Und Dubai ist ja nicht Europa, Gott sei Dank. Was haben wir denn noch so? Zurück nach Deutschland.
Was willst du denn da?
Was will ich denn da? Ich auch als eher Bayern-Fan, muss ich sagen. Chapeau Borussia. Ja, denn die Borussen öffnen ihr Stadion für eine Impfaktion, was sehr begrüßenswert ist. Und sie nennen das Ganze mit das schönste Impfzentrum der Welt.
Darüber kann man jetzt herzlichst diskutieren.
Liegt im Auge,
lassen wir einfach mal stehen. Da bräuchten wir jetzt diesen Marian wieder, der könnte uns da Insights geben.
Insights von dieser...
Aus dem Signal Iduna Park, der war da schon häufiger.
Ja, der ist halt gelb und schwarz und... Ne? Aber
ich glaube, Marian ist nischt, also von den Farben her, meine ich.
Der Iduna Park, den habe ich gemeint mit gelb und schwarz, nicht Marian.
Ja, ja.
Also haben wir gesagt, schwarz dürfen wir nicht sagen.
Aber er wird die Chance haben, sich dazu zu äußern. Aber so wie ich ihn immer verstanden habe, schaut er halt Fußball.
Okay, das ist ja auch vollkommen okay.
Wurscht,
ja,
darum geht's nicht.
Das schmälert ja auch gar nicht das Engagement oder das Event, ja, was da stattfindet, nämlich täglich vom 22.07., nämlich übermorgen. Also wenn ihr das hört, quasi für euch dann heute wahrscheinlich. 22.07. bis 31.07. von 12 bis 19 Uhr. Ohne Voranmeldung einfach im Signal Iduna Park vorbeigehen.
Es gibt ein Pfizer oder ein Johnson & Johnson.
Ja, das finde ich sehr gut, dass beides das ist doch nice, dass du das Angebot für beides kriegst. Hallo Freddy.
Ja.
Für die Leute ohne Zeit und die Angst haben, den zweiten Termin zu verpassen, die nehmen halt einen Johnson & Johnson, weil da gibt es nur einen Schuss. Das ist pragmatisch genau. Easy. Ja. Und für die Konnisseure unter den Impfgenießern gibt es dann den BioNTech.
Impfkonnisseure, okay.
Schöner Sendungstitel, der Impfkonnisseur. Der gemeine Impfkonnisseur.
Da gibt es ein BioNTech, wobei man dazu sagen muss, die Zweitimpfung hat beim Hausarzt dann stattzufinden. Aber
Impfzentrum.
Nein,
oder im Impfzentrum. Ja, genau. Und du kriegst aber auch dann schon, wenn du dich für das BioNTech-Stöpfchen entscheidest, kriegst du vor Ort dann bei dem ersten Schuss schon den Termin für den zweiten Schuss. Also es ist für alles gesorgt. Du musst dir keine Gedanken machen.
Und du hast doch die Möglichkeit, einen Stadionrundgang zu machen und dich zum Beispiel mit so einer Trophäe verselfien.
Selfies mit der Trophäe zu
schießen. Ja.
Genau.
Mhm. Nee, also
rundum geile Geschichte.
Ja, ja, erreichen bestimmt eine Klientel, die vielleicht nicht so leicht zu erreichen ist. Ja, und wenn der Verein dahinter steht, warum nicht? Könnte ein zusätzlicher Anreiz sein. Finde ich gut.
Ich finde das mega. Und das ist das impftechnische Wohlfühlpaket. Ja, es ist. Das ist an alles gedacht, der zweite Termin wieder gleich gemacht. Das ist schon cool. Und ich glaube genau, das sind diese kleinen Anreize, die es zu schaffen gilt, um einfach noch eine höhere Durchimpfungsquote, sagt man das so? Durchimpfungsrate.
Oh, hört sich jetzt gut an.
Ja, zu erreichen, und da müssen wir hingehen. Und das ist einfach toll, dass der BVB da auch vorangeht mit seinem schönsten Impfzentrum der Welt.
Ja, aber recht so. Sollen sie so vermarkten? Ist doch alles cool. Ist
super, super. Aber wie kann man das ganze Ding jetzt in Regenbogenfarben beleuchten? Achso, war ein anderes Stadion.
Von einer sehr, sehr gelungenen Aktion zu einer überhaupt nicht gelungenen Aktion.
Es geht ja Schlag auf Schlag.
Wenn Sportverbände mal wieder komplett am Ziel vorbeischießen. Wir reisen weiter durch Europa und landen diesmal in Norwegen. Nein, wir landen, glaube ich, in Bulgarien, aber es geht um die norwegische Feldhandballmannschaft der Damen.
Nee, Carsten, stopp.
Nee, Beachhandball.
Ich korrigiere dich, genau, ja, ungern, das ist die Beachhandball-Geschichte. Und immer wenn Beach vorn dran steht, dann, ne, impliziert das nämlich eins. Es muss alles klar sein.
Wir denken an Beachvolleyball.
Genau. Auch da gibt es ja eine Vorschrift, wie groß maximal die Kleidung sein darf. Aber ich habe dir die Pointe jetzt.
Ich glaube, die richtet sich eher danach, wie viel Textil hält überhaupt noch bei sportlicher Aktivität.
Da hält auch doppelseitiges Klebeband, um den Nippelschutz aufzubrennen. Ja.
Da gibt es so Vorgaben, wie, ich glaube, es darf an der größten Stelle 10 Zentimeter breit sein, bloß die Hosenbedeckung etc. Was haben die Norwegerinnen gemacht? Die haben gesagt, taugt uns nicht, wir ziehen jetzt so Shorts an.
Also, aber das schaut aus wie schon die Radlerhosen. Sehr, also wenn ich das Bild so sehe von der Mannschaft, ja, und ich mir denke, wenn meine Tochter so auf die Straße gehen würde, würde ich sagen, zieh dir was Langes an.
Immer noch, gell? Also
ja. Ja.
Für die den Link noch nicht geklickt haben, die Oberbekleidung ist ähnlich knapp wie die bei den Beachvolleyballerinnen. Sie sind halt von diesen super engen Tangas. Oh Gott, jetzt schlägt mich meine Frau wahrscheinlich gleich wieder, weil ein Tanga wieder was anderes ist.
Höschen, wenn Männer wir als Männer,
Dinge reden.
Höschen, ja, keine Ahnung.
Ja, sind sie einfach zu Sportshorts gewechselt und werden auch prompt vom Verband dafür sanktioniert.
Hart abgestraft, ja.
Ja, naja, also ich hier in dem Artikel im Spiegel steht was von 1.500 € Strafe. Also ist aber wurscht, das ist ja bloß symbolisch. ja, müssen wir nicht drüber reden. Komplett am Ziel vorbei, oder?
Schon. Also, wenn du es auf spiegel.de gezeigte Bild anguckst, ja, vor 50 Jahren wäre das Porn, ja?
Ja, ja.
Und jetzt werden Leute, sie dafür abgestraft.
Schickt den Heiko einen Artikel von einer norwegischen Beach-Handballmannschaft und der Typ ist zu nichts mehr zu gebrauchen.
Ja, kochen. Du meinst nur, weil ich jetzt schon einen halben Tag ohne Frauen bin, ja?
Aha, genau, dann kommen die norwegischen Beach-Handballerinnen. Gerade richtig. Nein, ich meine, das Thema gibt's ja auch bei Gymnastik zum Beispiel. Da gibt's die deutsche Meisterin, da kann ich jetzt keine Fakten liefern, aber die deutsche Meisterin in der rhythmischen Sportgymnastik, glaube ich, hat eine ähnliche Initiative angeregt, weil die sich nämlich auch sehr, sehr unwohl fühlt, wenn sie da gerade auf dem Barren irgendwelche Spagate macht und dann Fotografen durch die Gegend rennen und volle Kanne draufhalten. Weil sie meint, es verrutscht dann halt doch nochmal schnell was. Und selbst wenn es hält, hat man immer ein unangenehmes Gefühl dabei. Also 100% Unterstützung.
Ja, Augen auf beim Beachhandball. Ist natürlich auch nett. Ist es eine olympische Sportart eigentlich schon? Hast du das mal recherchiert, Beachhandball?
Glaube ich. Es ist schon sehr, sehr viel ulkiges Zeug olympisch. Beachhandball weiß ich jetzt nicht.
Ja, dann würde ich nicht sagen, nee. Was macht ihr in Bulgarien? Warum seid ihr nicht in diesem Japan?
Ja, eben. Weil in Bulgarien, was war das? EM, WM?
EM, glaube ich. Glaube ich, gefällt es heute wissen wieder. Und das war die EM, ja.
Du musst dich von dem Foto lösen und ein bisschen scrollen, Heiko. Das ist ganz einfach.
Das steht über dem Foto. Bei der Beachhandball-EM in Bulgarien. Punkt.
Ja, da siehst du.
Das ist sogar noch, ja. Ganz rot, ganz oben. EM in Bulgarien. Geldstrafe für Norwegens Beachhandballerinnen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Ja, manchmal ist es zu einfach.
Ja, manchmal ist es zu einfach. Richtig. Weißt du was? Aber du bist kein Gamer, ne? Immer noch nicht.
Ich habe, Heiko, auch so ein komisches Gefühl. Könnte sein, dass ich auch keiner mehr werde.
Ich habe die Befürchtung, da hast du recht, ja, dass wir aus dir keinen patenten Gamer mehr machen in den nächsten 50 Jahren.
Lass es uns versuchen, vielleicht ja doch.
Aber wenn es dich irgendwann mal in den Fingern jucken sollte oder du ein Geschenk für den zukünftigen Schwiegersohn, eine deiner Töchter brauchst für Weihnachten, ja, so schließt man dann vielleicht die Klammer. Dann wäre das Steam Deck von Valve das richtige Geschenk für deinen zukünftigen Schwiegersohn, den du vielleicht noch gar nicht kennst. Aber auf jeden Fall hättest du schon mal ein Geschenk für ihn, wenn er denn Gaming-affin ist. Denn Steam sagt dir aber was, oder?
So, ich kenne das Steam Deck von Elgato.
Nein, das ist Stream Deck, ja.
Ah, ja, lass jetzt wo du sagst, ja, wer lesen kann.
Ein Buchstabe mehr macht da in der Usability viel aus, ja. Du glaubst doch nicht, dass wir dir ein Steam Deck geschenkt hätten, Mann. Nein, das Steam Deck von oder Valve
Nein, das sagt mir auch nicht.
Nein, Half-Life, früher so ein zur ersten richtigen Shooter.
Der Name sagt aber.
Genau, Valve war der Publisher und die Schmiede dahinter. Und Steam ist die Publishing-Plattform von Valve. Oder mit Valve zusammen von Valve, über die du Counter-Strike und sowas spielen kannst, aber auch ganz viele Indie-Titel und ist halt auch eine Vermarktungsplattform für Gaming-Inhalte. Also das, was Apples Arcade gerne für Apple wäre, ist seit Jahrzehnten Steam für Normal-Gamer. Und die haben quasi Nintendo Switch für Gamer gebaut oder angekündigt, eher gesagt. Die voraussichtliche Lieferung wird Anfang erstes Quartal 2022 sein. Also das perfekte, verspätete Weihnachtsgeschenk an der Stelle. Wird es in drei Versionen geben, mit 64 GB RAM, 256, 512 GB RAM, abgestuft von 420, 550 und 680 Euro in den Paketen aufsteigend in Leistung und Ausstattung. Warum ist das Ding so sexy oder warum macht das mehr als Sinn? Nicht jeder Familienvater, der mittlerweile gestandene Familienvater, der früher gerne mal eine Runde CSGO gespielt hat, also Counter-Strike oder andere Titel, die es auf Steam gibt, wie Doom und Co., hat noch Zugriff auf seinen eigenen, ist Herr über seinen Fernseher, ich spreche da aus Erfahrung, oder über seinen Rechner. Und dann ist diese Konsole natürlich ein schönes schönes Dingsi, eine schöne Alternative. Denn du kannst sie sowohl als Konsole verwenden, aber auch über eine Dockingstation quasi dann als PC-Ersatz oder ähnlich wie Nintendo Switch dann angedockt als vollwertigen Gaming-PC nehmen und auf dem Display deiner Wahl dann einfach das Ganze runterzocken. Also hört sich vom Konzept her ziemlich cool an. Mal schauen, ob die Hardware.
Aber ich brauche Connectivity dafür, oder?
Ohne dieses Internet ist alles doof, ja.
Also ich kann nicht so wie früher beim, oh Gott, wie hieß denn das Ding, Gameboy, dass wir Content auf dein Device lässt und dann zocken kannst, sondern du brauchst permanent den Rückkanal.
Du brauchst bei Steam immer, oder okay, zu 99% eigentlich immer die Konnektivität, ja.
Eine wichtige Frage, ne?
Ja, stimmt, das unterscheidet es ein bisschen, glaube ich, von der Nintendo Switch, wobei ich gar nicht genau weiß, ob eine Switch ohne Netz funktioniert, wenn du da spielen willst, aber ich bin ja nicht so der Konsolenspieler, da bin ich raus. Aber das finde ich eine ganz gelungene Geschichte, muss man mal schauen, denn nachdem ja Google mit seinem, ich glaube Stadia hieß das Ding, nicht Stadia, sondern Stadia, Konzept ja mehr oder weniger auch aufgesteckt hat und da ja auch die Bankrotterklärung eigentlich in den letzten Tagen rausging, nämlich in Form von der Kommunikation, die Google rausgehauen hat an die Spieleentwickler, die eben für dieses Konzept Stadia programmiert haben. Also das Stadio-Konzept war, um es nochmal ganz kurz zu beleuchten, ich habe ich spiele quasi in der Cloud, also die Gaming-Hardware ist nicht bei mir zu Hause, sondern die wird über die Cloud zur Verfügung gestellt und wenn ich eine gute Internetanbindung habe, habe ich auch ziemlich gutes Spielerlebnis, hätte Fahrradkette. Das Ganze hat sich nicht so durchgesetzt, wie Google das wollte. Und jetzt haben sie an ihre Entwickler kommuniziert, dass die Entwickler quasi nur noch nach Playtime bezahlt werden. Nämlich wenn der Konsument oder der Spieler ein Spiel spielt, wird der Entwickler dann dementsprechend nach Spielminuten entlohnt, was mehr oder weniger eine Bankrotterklärung ist. Ja.
Das ist ja analog wie beim Journalismus, wenn Journalisten nach Klicks bezahlt ja, werden.
Genau. Ähnliches Konzept. Also ganz, ganz furchtbar. Von daher.
Das heißt, du verbannst alles außerhalb des harten Mainstreams von diesen Plattformen auf die Art und Weise.
Richtig. Also ja. alle Indie-Entwickler und manchmal gibt es ja echt coole Spieletitel aus kleinen Indie-Schmieden. Also unabhängige Spieleentwickler, die schönen Spielkonzepte mit einem kleinen Budget dann rausknallen. Dafür ist Steam eigentlich auch bekannt, ja, wo du ja einfach mal ein tolles Spiel mit ein paar Abenden Spielspaß für 8 Euro schießen kannst, statt 60 Euro für ein FIFA rauszuhauen oder sowas. Dafür steht Steam und mit dem Rückzug oder mit der vermeintlichen Bankrotterklärung von Stadia wird es, glaube ich, ein ziemlich cooles Ding. Ich glaube, ich werde mir auch mal eins klicken. Anzahlungen sind 4 Euro, das ist eigentlich echt geschenkt. Und wenn man überlegt, dass Steam hat sich angefangen durchzusetzen, da habe ich noch LAN-Partys veranstaltet. Das war irgendwie so in den 2000ern. Seitdem gibt es Steam. Ja. Gestern war das erste Mal, dass Steam Network, was ich so als performanteste Community-Netzwerk in den letzten Jahrzehnten wahrgenommen habe. Das ging in die Knie und war teilweise nicht erreichbar, da natürlich der Hype auf das Ding massiv hoch war und die Netzwerklaster wohl ein bisschen höher als erwartet. Und wenn Steam da in die Knie geht, dann, ne, das will schon was heißen. Aber interessantes Konzept. Muss auch gucken, ob die Hardware, die sie da verbaut haben, wie gut die sich dann auch über die Dock dann angeschlossen an großen Display dann auch verhält, aber vom Konzept her ziemlich cool. Ist für mich auf jeden Fall mal eine Option, damit wieder ein bisschen rumzuspielen, generell mal wieder ein bisschen zu spielen. Und wir sind gespannt. Ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, dass es besser verläuft als meine Nightwatch-Bestellung übrigens, Carsten, an der Stelle. Sie war schon in Deutschland.
Oh, okay.
Und vermeintlich, also ich vermute, als Guessing, aber nach dem Dialog.
Erzähl erstmal, was passiert ist, Heiko.
Ach so, ja, wir hatten, glaube ich, irgendwann mal vor ein paar Sendungen über das Thema Nightwatch gesprochen. Eine, so eine Plexiglas-Kugel, die einen
Linseneffekt
hatte für die Apple Watch, dass man einen schön großen Wecker dann da hatte und die auch geladen und dachte, das ist ein tolles Geburtstagsgeschenk auch für Carsten, weil alleine wollte ich die Versandkosten oder für mich alleine hätten sich Versandkosten gar nicht gelohnt, denn die einzige Option nach Deutschland war 33 Euro Express DHL. Was ein bisschen heftig war, aber okay, für zwei Geräte oder für zwei von den Dingen hat sich dann gelohnt, das war okay.
Ja, noch, gerade so.
Ja, ja, aber du weißt ja, ne? Das,
ja.
Fürs Gadget, was tut man nicht alles fürs Gadget?
Ja, sich selber Sachen schönreden kann ich auch.
Ja, egal, ich hab's gekriegt, es hat geklappert, es kam eine E-Mail, danke für die Bestellung, das war so am 13. Juni. Und dann kam erstmal zwei Wochen gar nichts. Kein Tracking, kein hast du nicht gesehen. Dann kam nach zwei Wochen mal so unmotiviert ein, okay, deine Ware ist jetzt mal irgendwo in, keine Ahnung, ich glaube,
Compton,
L.A., genau, umgeschlagen worden. E-Mails an den Hersteller haben nicht gefruchtet. Ich habe es dann über PayPal eskaliert. An dem Tag, wo ich dann PayPal eigentlich gesagt habe, ich möchte mein Geld zurück, kam dann die Nachricht, oh, die Ware ist jetzt in Deutschland und wird verzollt, aber ich habe nicht gesehen, dass es schon 10 Tage alt ist, der Status. Ich vermute mal, dass das Ding einfach 2 Wochen im Zoll lag, ich keine Nachricht vom Zoll bekommen habe, weil der Zoll den Versender kontaktiert hat, der mich nicht kontaktiert hat. Auf jeden Fall ist jetzt der Status, wird zurückgesendet.
Ja.
Ja, also eskaliere es doch über PayPal durch und hole mein Geld zurück und kaufe über 2 Kästen Bier, Carsten. Sorry dafür. Ich hätte gern so ein Ding sie zum Geburtstag geschenkt, ja.
Alles gut. Ja, das ist halt immer die Gefahr, wenn man in den USA bestellt.
Ja, ich habe ja auch kein Problem damit, zum Zoll zu gehen und das Ding rauszuholen. Aber wenn ich es halt nicht weiß, dass es dort liegt, ja. Also selbst da kommen ja noch Gebühren drauf und natürlich war jetzt
auch der Switch gewesen. Du zahlst dann gerne nochmal nach.
Ja, das wäre mir in dem Fall jetzt auch egal gewesen. Also das war eins der wenigen Dinge in den letzten 2-3 Jahren, wo ich diesen Haben-Will-Faktor hatte. Ja, weil es einfach cool ausgeschaut
hat. Endlich mal ein geiles Gadget wieder, stimmt
ja,
schon.
Ja. Und ich scheue mich ja auch nicht davor, zum Hauptzollamt zu fahren. Und das ist common shit auf der, wie oft fährt Frank in Ulm zum Hauptzollamt und holt irgendeinen Scheiß von irgendwelchen Samples ab und so. Es ist alles okay. Alles nicht das Ding. Aber wenn du es halt nicht weißt, dass es da regellos abholen kannst, ja.
Das halt liebe Leute, ärgerlich. Kommunikation ist so
wichtig. Diese Herstellerfirma hat dann so auch über den PayPal-Kommunikationskanal so abgepumpt von wegen, ich weiß gar nicht, was du hast, hier ist doch dein E-Tracking und wir können es nicht weiter tracken und bla bla bla. Und ich denke mir, Leute, chill mal dein Leben, Bruder.
Mhm. Ja. Jetzt haben sie zwei Devices mehr.
Jetzt haben sie 2 Devices mehr und Stress mit PayPal.
Ja. Ja. Hauptsache, du hast dein Geld wieder.
Ich habe von PayPal schon die Nachricht bekommen, dass ich mein Geld zurückkriege.
Ja.
Ich habe es dann am Ende als Scam bezeichnet, ja. Aber ist auch wurscht. Wo kam er her? Vom Steam Deck. Nicht vom Stream Deck, sondern vom Steam Deck.
Vom Steam Deck über die Nightwatch. Ja. Und jetzt können wir noch ein bisschen bei Zeugs bleiben. Du bist der jetzt, warum liegt überall das Stroh, Heiko? Ach du bist Strohwitwer. Denkst du, wie wirst denn du jetzt einkaufen in nächster Zeit? Gehst du noch selber in diesen Supermarkt rein oder lässt du dir jetzt deine Fertiggerichte online kommen?
Boah, wie er mich gleich hier wieder abdisst, ja, unglaublich.
Ja, natürlich.
Soll ich was sagen? Ich werde, da ich morgen, / übermorgen, meinen Führerschein erstmal bei der Polizei für 4 Wochen abgebe, habe ich dann nur noch Auswahlmöglichkeit. Ich gehe zum Rewe oder ich lasse Rewe zu mir kommen.
Ja,
da ich
Freund, das muss ja nicht mal Rewe sein, ne?
Es gibt ja
viele Anbieter mittlerweile.
Whatever. Aber du, in den letzten Wochen, Monaten ist eher mein Tendenz dazu übergegangen. Ich gehe per Pedis dann zu dem Händler meines Vertrauens und gucke mir an, was ich dann auch bekomme. Guck, dass ich nicht zu spät bin, weil dann bekomme ich nur noch Scheiße aus der Auslage.
Aber das ist tatsächlich auch mein Hauptargument gegen das Einkaufen von Lebensmitteln
über so eine Bestellplattform. Aber ich glaube, da denken wir zu gut. Aber vielleicht denken wir da auch zu kompliziert, Carsten, weil beim Vorbereiten auf die Sendung, als ich dann deinen Beitrag gesehen habe, da habe ich nämlich genau über das Thema nachgedacht und dachte mir, vielleicht. Also ich muss es einfach mal ausprobieren. Ich habe es in der Tat in den letzten 18 Monaten trotz Pandemie nie gemacht, mir Essen zu bestellen. Also Essen bestellen, ja.
Ja,
aber halt keine rohen Lebensmittel. Aber vielleicht landen die guten Dinge ja in deinem Körbchen. Die nicht, glaubst die angematschten. Ich weiß es nicht. Also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen.
Folgendes Argument, Heiko, du hast ja den Vorortverkauf und da muss die AAAA-Plus-Ware sein, weil die wird ja in Augenschein genommen und händisch aussortiert.
Das denken wir, aber vielleicht ist es ja bei den Food-Delivery-Leuten mittlerweile schon so weit kommen, dass Klicks im Internet halt unvergänglicher sind gegenüber der Experience von Mutti 123 im Rewe 345.
Ja, vielleicht schlagen wir es erst nochmal das große Rad. Wir reden über das digitale Einkaufen von Lebensmitteln. Habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Warum reden wir drüber? Es ist jetzt gerade eine Studie erschienen der Firma Apinio. Die kann man sich auch übrigens gegen Hinterlassen seiner Credentials in Gänze runterladen. Wir haben hier bloß die Zusammenfassung uns mal angeschaut. Den ganzen Exzerpt habe ich natürlich nicht gelesen. Aber diese Studie kommt zu sehr interessanten Ergebnissen. Sie bezeichnen die Studie auch als repräsentativ. Ist aus dem Juni 2021 und haben insgesamt 2.500 Teilnehmer zu ihren Erfahrungen und Meinungen rund um das Thema E-Food befragt. Und also was ich die krasseste Zahl dran fand, ist, dass knapp ein Drittel, also 31% der Befragten, gaben an, dass es für sie unangenehm ist, im Supermarkt einzukaufen. Und ich glaube, das ist auch nicht nur Corona-bedingt.
Mit Sicherheit, also die
Scheu. Es scheinen aber die jüngeren Leute in erster Linie zu sein, weil die älteste befragte Altersgruppe, die 55- bis 65-Jährigen, hatten noch die geringsten Berührungsängste mit dem Supermarkt. Ja, aber auch immer noch 24%.
Das ist halt die antrainierte Erfahrung, ja, dass die junge Käuferschaft mit diesem Medium oder mit diesem Ding sie Mensch, ja, an der Theke und sowas nicht so interagieren möchte und da lieber Click and Drop und ich bestelle mir online läuft. Das ist glaube ich so ein Ding. Und egal, ob das Foodora und Co. und Lieferando angeht oder die Lebensmittel so. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch so ein Generationsteil.
Also ich schließe es mal wieder von mir auf andere. Ich würde sagen, also unangenehm im Supermarkt einzukaufen. Nein. Bequemer potenziell sich das ganze Zeug im Internet klicken, verstehe ich. Sehe ich ja. Ein, könnte ein Argument sein. Ich glaube, ich würde es nicht vorziehen, aber immerhin. Ja. Also der häufigste Grund für Online-Bestellungen ist tatsächlich das Argument, keine Zeit zum Einkaufen. Das wird von 46% ins Land geführt. Zeichen unserer Zeit, ne? Immer Termine.
Hätte ich vielleicht vor einem halben Jahr auch noch ganz anders bewertet, als ich es jetzt bewerte, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja, da hätte ich auch noch gesagt, keine Zeit für den Scheiß. Und jetzt nehme ich mir einfach die Zeit dafür. Ist aber vollkommen wertfrei einfach. Ist aber auch so ein Convenience-Ding und die. Ich glaube auch, ich habe da mit meinem Neffen die Tage eine ganz, ganz interessante Unterhaltung zu gehabt. Und dass das dieses vermeintliche, naja, ich bestelle mir was online, wenn es nicht passt, entweder ich bewerte es schlecht, das ist genau, das ist noch schlimmer, was schlecht zu bewerten.
Ach, das ist ganz schlimm.
Ja. Als es zurückzuschicken am Ende vom Tag, also für den Verkäufer, ja, oder für den Dienstleistungsanbieter. Und das ist, da ist sich die, ich sag mal, junge Generation vollkommen bewusst, ja, welche Macht sie auch mit einem Kommentar haben oder mit einer schlechten Bewertung. Und,
ja, als Drohung oft genug schon, ne?
Ja. Ich krieg mir das und wenn es kacke ist, dann schicke ich es zurück und wenn es richtig kacke ist, bewerte ich es auch noch schlecht.
Da kenne ich mich jetzt bei Supermärkten nicht aus. Wenn dir der Kohlkopf nicht gefällt, kannst du dann zurückschicken zur Rewe.
Ich weiß, bei Amazon Food hast du mit den AGBs gehst du ein, dass du nicht alles zurückschicken kannst. Ja, ähnlich wie mit Hygienartikeln und so weiter. Ne? Wenn du jetzt was Vergammeltes hast, das ist eine gute Frage, müssten wir sich mal die AGBs dann angucken. Aber generell glaube ich, dass die Qualität, die dann ausgeliefert wird, dass die schon sehr darauf achten, dass das auch AAA ist.
Mhm. Ja, spricht also für dein Argument von vorhin.
Wenn die Experience nämlich kacke ist, ja, dann machst du es ja nicht nochmal. Und hier wird ja Rewe auch als der Leader of the Pack, was das angeht, in Deutschland aufgezeigt.
75% Marktbekanntheit.
Ja. Und, wie oft habe ich jetzt Rewe in den letzten 10 Minuten gesagt?
Mehrfach.
Ja, einfach aus dem, ich sag mal, der Plexiglas-Tempo-Effekt, ja.
Ja, die waren die ersten und die zuverlässigsten. Ich denke mal, Tengelmann macht das Gleiche.
Oder? Ja, und Edeka liebt auch Lebensmittel. Ja, ich glaube, das ist echt so ein Generationsding. Aber hochinteressante Studie. Hätte ich jetzt auch so nicht gedacht. Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren. Ja? Wobei ich es natürlich, also ich mittlerweile sehe ich es nicht mal als Zeitinvest oder als Belastung einkaufen zu gehen, sondern das ist ein aktiver Vorgang und ich suche mir ganz bewusst, also wenn ich durch den Markt gehe und durch die Gemüseabteilung, ich sehe was mich anspricht, da entwickeln sich dann auch die Ideen, was koche ich denn in den nächsten Tagen oder was mache ich dann?
Geht mir auch häufig so.
Und das links auf Monitor chefkoch.de aufzuhaben und das Gericht des Tages dann bei Rewe zu klicken oder bei einem E-Food-Trader.
Ist halt auch auf der anderen Seite gut in dem Sinne, dass du nur das bestellst, was du wirklich brauchst. Und nicht einfach noch so im Vorbeigehen, da was mitnimmst, braucht man immer, kann ich schon, dann steht's rum bei dir daheim. Also es ist so und so. Ich bin jetzt ja gerade noch ein Ticken irritiert auch, weil sie in dem Artikel Rewe als den bekanntesten E-Food, als die bekannteste E-Food-Marke darstellen. An Position 2 kommt dann auch sofort HelloFresh mit 66% und Amazon Fresh mit 44% und dann Real mit 40%. Oh, warum ich das jetzt anführe, ist, HelloFresh ist ein komplett anderes Konzept als Rewe Online zum Beispiel.
Jein, aber am Ende vom Tag verschicken sie frische Lebensmittel. Nur, dass sie legen halt ein Rezept.
Also, du kannst halt nicht sagen, ich hätte gern 3 Kohlköpfe und einmal Sauerkraut, sondern die schicken dir einfach und sagen, da ist deine Nahrung, du kochst morgen das und das und das.
Genau.
Und die liefern dir fertige Pakete.
Zwei meiner Kollegen, Silvan und Richie, haben das in der Vergangenheit, bevor wir unseren lustigen Menüservice da hatten, haben die es exzessiv betrieben und eine ganze Zeit lang sich von HelloFresh beliefern lassen. Das war, also es hat zum einen immer alles sehr, sehr patent ausgeschaut, was die da, die sind beides keine Kochkünste, muss man mal sagen. Also die Kochanleitung war gut, die Rohstoffe waren gut. Das mit den, wie gekühlt kommt dein Paket an, etc., das war alles sehr durchdacht und Rücksendung, also das ganze Konzept war sehr schlüssig. Kann ich mir schon vorstellen, dass Leute das sehr gut annehmen. Und am Ende vom Tag ist es E-Food, ja. Das ist glaube ich, schon, kann man damit reinnehmen. Dass Amazon weit hinter Rewe und HelloFresh ist, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ist auch noch ein relativ junger Dienst, dieses Amazon Fresh.
Gibt es, glaube ich, auch nur in ein paar Ballungszentren, ne?
Ich denke mal, das ist ein logistisches Thema, ja.
Berlin, München und Co. So quasi über da, wo es Same-Day-Delivery gab es, glaube ich, auch den Fresh-Service, meine ich mal irgendwie gesehen zu haben. Aber ist auch gefährliches Halbwissen.
Ich sehe hier gerade die Beliebtheit von bestellten Produkten. Ganz weit vorne sind Drogerieartikel, ganz offensichtlich, mit 77%. an Stelle 2 kommen auch wieder haltbare Dinge, Süßigkeiten
und Snacks. Haben denn, dann muss ich einfach mal blöd fragen, Drogerieartikel und E-Food, hä?
Ja, das ist halt wahrscheinlich im Kontingent mit inbegriffen, ja, oder im Angebot. Ja, DM liefert ja auch an die Haustür.
Ja, aber DM wird wahrscheinlich nicht unter, also bei einer E-Food-Umfrage mitgeführt, oder?
Nee, aber
ja. Aber vielleicht kann man es dann mitbestellen, ja, okay.
Ich kenne auch jemanden, der sich immer sein Katzenstreu per DM-Kurier liefern lässt, weil er keine Lust hat, das rumzuschleppen.
Du wirst lachen, wenn heute kam übrigens unsere Katzenfutterbestellung, die immer der Pain in the Ass für die Paketboten ist und ich immer hoffe, dass der Nachbar nicht annehmen muss, weil das ein Gefühl dann immer, also es ist zweimal Maximalgewicht von den Paketen. Ja, das ist was, wo Christi dann auch immer alles online bestellt. Denn die Schlepperei ist schon ekelhaft. Aber das ist halt auch alles dann nach Katzenaugen. Okay, aber Drogerieartikel 77%, Süßigkeiten und Snacks 70%. Aber da bin ich ja schon bei 140%. Mensch, wie geht das denn?
Und dann rechnest du jetzt nochmal die 66% Getränke und 67% Fertigessen dazu. Aber du siehst, das sind alles haltbare Produkte.
Ja, das ist wenig Fresh Shit.
Ja. Und macht wahrscheinlich auch Sinn. Und da sind wir wieder bei Faulheit oder Komfortdenken. Ich will es einfach nicht tragen. Ja. Gerade für Getränke, die kann ich mir vorstellen, ist das ein sehr, sehr starkes Argument.
Ja, wenn ich irgendwo in der Stadt, ob jetzt Großstadt oder nicht, dass man gar in der Stadt wohnen, wo ich in vierten Stock muss, wo ich mein Auto vielleicht 3 Blöcke weiter geparkt habe und mir nicht sicher bin, ob ich wieder 3 Jahre nach einem neuen Parkplatz suchen muss, wenn ich es mal bewegt habe. Das sind also Gründe, die natürlich mit reinspielen können, dass du den Scheiß liefern lässt, klar?
Ja, klar, steht ja hier auch nicht. In den Ballungszentren ist die Akzeptanz deutlich höher als in ländlichen Umgebungen.
Ja.
Frischwaren wie Obst, Milchprodukte, Fleisch und Fisch werden vergleichsweise seltener online gekauft, sehe ich hier gerade noch.
Da würde ich mir auch persönlich auch noch schwerer tun, als es im, also ich bin ja jetzt eh schon, habe mich entwöhnt vom, ich kaufe es im Rewe oder im Supermarkt mein Fleisch, sondern ich gehe noch den extra Weg zum Metzger, am besten auch vormittags. Und das, also so ein Produkt dann online zu kaufen, wenn es jetzt nicht der, wie soll ich sagen, premium-notierte argentinische Fleisch-Super-Dealer ist, ja, mit einer alteingesessenen Seite, dann würde ich mir schwer tun, online Fleisch zu kaufen.
Ja, du kannst nicht wirklich mitreden. Wie dick hätten es denn gerne? Wollen sie lieber dieses oder jenes Stück? Gemüse, Dito, da hätte ich auch ein Vertrauensthema wahrscheinlich im ersten Schritt. Ja. Naja, wie dem auch sei, Leute. Aber
interessant. Ne, so ändern sich auch einfach die Konsumthemen. Wobei ich mich immer noch frage, wie die gerechnet haben, dass die auf diese komischen Prozentwerte kommen und was Drogerieartikel bei E-Food machen. Aber vielleicht finden wir es ja auch noch raus.
Ich glaube, das ist einfach ein Nomenklatur- und Bezeichnungsding. Ja. Ich denke mal, da sollten wir jetzt nicht zu wortklauberisch an die Sache rangehen.
Wir doch nicht.
Wo denkst du hin? Wir doch nicht. Ja.
Ja, mein Lieber.
Also spannend. Spannend. Und nächste Woche wird es noch spannender, Heiko, weil da haben wir tatsächlich unsere 100. Folge.
In der Tat ist es schon soweit. Time is flying, ja.
Das ist wie Weihnachten, gell? Auf einmal ist es da.
Potzpürz. Also werden wir quasi aufnehmen, / senden, ja? Denn dann werden wir in der Tat einen Studio-Link zum Live-Mithören zur Verfügung stellen. Am 27.07.2021 Uhrzeit geben wir nochmal bekannt.
19 oder 20 Uhr.
Wir machen mal Safe Call 20 Uhr. Das erste Mal, dass wir dann live, nee, ist gar nicht das erste Mal, dass wir live senden, oder?
Naja, wenn du diese Facebook-Streams da zählen lässt.
Gut, die waren auch auf Facebook.
Das war keine Sendung.
Nein, aber wir werden über Studio Link einfach anklickbar, wie ein Online-Radio, die 100. Sendung dann für euch, mit euch zelebrieren. Leider haben Thomas Gottschalk und Karel Gott abgesagt, ja. Dafür hat Baywatch Berlin das gar nicht geantwortet, ob sie mitfeiern wollen.
Ja, wir mussten unsere New Business Agentur wechseln. Ich sehe das schon.
Kennst du da eine übrigens, die was kann?
Ich kenne wen, der wen kennt, der dessen Schwager.
ja, also wir schauen, dass wir alles auffahren, vom Balkan über Balkan bis zu Maya nach Gelsenkirchen und nach Recklinghausen, über Unteroberfranken, Bayern bis hin nach Rheinhessen.
Ja, es wird alles da sein.
Also ein Traum, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf und sag schon mal, Carsten, danke für deine Zeit heute Abend.
Ich danke dir für diese kurzweiligen, deutlich über anderthalb Stunden schon wieder. Sehr schön. Sehr schön.
Abgeriefert.
Die Zeit verfliegt wie im Fluge.
Dann bleibt uns nichts anderes als zu sagen, schönen guten Abend und gute Nacht.
Bleibt gesund und bis nächste Woche. Servus. Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und viert's euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.